Hallihallo, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Pariser Salon. Wie jedes Mal habe ich mit einer wundervollen Frau gesprochen. Ihr Name ist Nathalie Polfer de Bruyn. Boah, ich habe es richtig ausgesprochen. Alle kennen sie aber nur unter dem Namen Nats. So wird sie genannt und nur da, wo sie aktuell lebt, nämlich auf Hawaii, da wird sie Natalie genannt, weil in den USA wird es ein bisschen komisch werden, wenn man sie Nats nennen würde. Und Nats war bei mir zu Gast und hat über ihre Lebensgeschichte erzählt. Sehr faszinierend, denn sie hat vor über 13 Jahren eine Entscheidung in ihrem Leben getroffen, die ihr Leben, ja, würde ich mal sagen, schon sehr beeinflusst und verändert hat auch. Eine Entscheidung, die auch ihr Umfeld zum Teil positiv aufgenommen hat. Viele waren aber auch irritiert. Nichtsdestotrotz, sie ist dran geblieben und hat auf ihre innere Stimme gehört. Und Nats hatte hier so ein ganz bodenständiges Leben. Sie hatte eine eigene Apotheke, hatte eine Beziehung und irgendwann kam sie aber an einem Punkt, wo sie gespürt hat, irgendwas stimmt hier nicht so. Irgendwas, ich brauche eine Veränderung und ist dann erstmal eine Zeit lang auf Weltreise gegangen. Davon erzählt sie ausführlich im Podcast und sehr eindrücklich auch, wo sie überall war. Und ihr kennt das ja, ne, in so einem Gespräch, dann kommt man ja dann auch immer wieder auf andere Themen. Also wir haben auch über Spiritualität, Religion und so weiter gesprochen. Ja, und als Nats dann wieder zu Hause war damals und in ihrer Apotheke stand, hat sie gemerkt, ja, das hat mir gut getan und es hat sich auch viel angeregt. Und sie hat auch noch jemanden kennengelernt auf ihrer Reise. Deswegen war so das Gefühl, nee, irgendwas muss ich trotzdem nochmal verändern. Also so kann es nicht weitergehen. Ja, und dann hat sie eine Entscheidung getroffen, hat ihre Apotheke verkauft. Und ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Es ist auf jeden Fall eine sehr inspirierende und spannende Geschichte, wie es dann weiterging. Und deshalb würde ich sagen, hört doch einfach mal rein und lauscht dem, was Nats so zu erzählen hat und was so ihre Weisheiten sind. Und was mir wieder aufgefallen ist, und das ist ja bestimmt kein Zufall, dass ich sowohl außerhalb des Podcasts als auch im Podcast häufig mit Menschen spreche, die so in ihrer Lebensmitte sind. Und es ist mir, ich beobachte immer öfter, dass dann nochmal irgendwas passiert. Es wird nochmal was angestoßen, weil wir haben dann vielleicht ja schon gewisse Dinge im Leben erreicht, gewisse Erfahrungen gemacht oder manchmal auch Schicksalsschläge, manchmal bedingt durch die Hormonumstellungen in dieser Lebensphase, vor allen Dingen bei den Frauen natürlich. Und dass man dann nochmal so ein bisschen anders aufs Leben blickt. Und ja, so war das bei Nats auch. Also sowohl als sie das festgestellt hat für sich, als auch wie sie heute darüber spricht. Und ja, ich glaube, da kann man eine Menge draus mitnehmen. Hört aber am besten selber rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. So, wir laufen schon.
Ja, schön.
So, jetzt gerade ist ja schon dran.
Ach ja, genau.
Nats, ich freue mich total, dass du hier bist. Schön, dass du es geschafft hast und herzlich willkommen im Pariser Salon.
Dankeschön.
Ich freue mich. Ja. Ich freue mich auch total, weil wir haben ja schon festgestellt oder haben überlegt, wann haben wir uns das letzte Mal in Real Life gesehen. Wir können es nicht so genau sagen, also roundabout 20 Jahre ist es her.
Oder? Könnte ja. Ja. Ne? Das könnte gut sein, ja.
Es war der 40. Geburtstag von deinem Ex-Freund.
Genau.
Und das der wird aber jetzt schon, der ist ja noch keine.
Doch, der wird jetzt nächstes Jahr dann 60.
Ja, okay, dann ist es.
Dann das ist es ungefähr, dann kommt es hin.
Das war uns wirklich, ja.
Aber dank Instagram wissen wir ja ungefähr, wie wir aussehen.
Ja, genau.
Und haben uns auch tatsächlich wiedererkannt.
Und es fühlt sich, ist das nicht verrückt, dass man eigentlich nie so live sich gesprochen hat oder ausgetauscht hat, aber dass wir total auf einmal so jetzt auch nicht nur oberflächlich gesprochen haben. Ne? Ja. Ich glaube, das hat angefangen, als du nach Hawaii gezogen bist, würde ich denken. Oder vielleicht so ein bisschen danach irgendwann. Und dann hast du ja auch einen Blog gehabt und irgendwie bin ich drauf aufmerksam geworden. Dann haben wir uns
hin und her geschrieben oder Sprachnachrichten geschickt. Ja, das war, wo du dann auch mal in den Blog reingeguckt hast, nachträglich, der war ja schon viel früher.
Ja.
Als du den entdeckt hast, war das ja quasi der alte Blog ohne Updates. Und das fandst du irgendwie spannend, genau, dieses Reisen oder sich entdecken.
Ja.
Die Reise zu einem selber oder so, vielleicht war das so ein Andenken von dir, dass du dachtest, wie mache ich die Reisen zu mir selbst oder so, die Reise ins Ich.
Ja, ich fand das schon immer spannend. Also erstmal Auswanderergeschichten fand ich schon immer spannend. Mich hat immer interessiert, was habe ich denn jetzt? Stimme weg. Mich hat das schon immer gereizt und ich wollte schon immer wissen, was die Leute bewegt und wie das dann so ist, wenn man wirklich so sein Land verlässt, weil das ja schon so ein großer Schritt ist. Aber ich wusste ja auch, weil wir haben ja ein paar Menschen, die uns auf gewisse Art und Weise verbinden. Ne? Also dein Ex-Freund war sozusagen mein beruflicher Mentor und dadurch habe ich ja auch immer ein bisschen was mitbekommen. Und ich weiß, dass du dann ja auch um die 40 warst, als dann so eine Phase kam, wo dein Leben sich ziemlich doll gedreht hat, ja. Verändert hat. Ne?
Ja, also das sein Schritte um die, ja. Genau, da war ich Anfang. Nee, das war sogar noch ein bisschen früher, meine ich. Oh weh. Nee, doch, ja, doch. Ja. Doch, das kommt hin. Um die 40. Ja,
genau.
Um 40.
Ja. Und das hat mich damals schon so interessiert, deswegen sind wir in Kontakt getreten und jetzt natürlich nochmal umso mehr, weil ich ja jetzt auch, wie sagt man, zum Middle Age gehöre und das ja offensichtlich ein Alter ist, wo ziemlich viel passiert. Also jetzt nicht nur körperlich und hormonell und so weiter, sondern auch so, ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein Alter, wo man nochmal neu oder anders aufs Leben blickt. Und das ist ja nicht nur bei mir so. Ich sehe das ja auch in meinem Umfeld oder auch ganz viel bei Instagram. Und gerade Frauen scheinen da scheint das nochmal so ja anders zu sein. Also die kaufen sich jetzt nicht unbedingt ein neues Auto oder ein Rennrad, sondern die setzen sich mit sich selbst auseinander irgendwie, ne? Und mit dem Leben und hinterfragen alles nochmal genauer und gehen da so auf so eine auf so Spurensuche irgendwie. Und das hat mich total gereizt und dann habe ich dir das ja gesagt, dass ich das unheimlich gern machen würde. Jetzt hätten wir das auf Remote machen können, aber du bist gerade in Deutschland.
Im Lande
eingeflogen. Du bist ja, ich weiß nicht, wie viele Flugmeilen du so sammelst im Jahr, aber du bist sehr viel in der Luft, oder?
Ja, also ich eigentlich fliege ich einmal im Jahr her. Letztes Jahr bin ich zweimal nach Europa gekommen und ich hätte mal irgendwann besser anfangen sollen, die Flugmeilen zu sammeln, haben wir aber gar nicht so von Anfang an gemacht. Aber jetzt, ja, lohnt sich das manchmal schon. Aber es ist immer so, Flugmeilen, wenn man die günstigen Tickets bucht, werden die einem nicht mehr so angerechnet. Ja, aber es sind 17.000 Kilometer, glaube ich, entfernt von hier.
Also,
oder Meilen sogar.
Ja.
Genau. Also von hier bin ich meistens so 25 Stunden unterwegs.
Weil von wo kommst du? Also ist Kauai, aber eine bestimmte Insel?
Genau, es ist Kauai. Das ist die Garteninsel, die westlichste Insel. Und ich fliege dann von da schon 6 Stunden bis Los Angeles. Und dann von dort aus halt nochmal dann irgendwie nach Frankfurt, München, London, was halt irgendwie hier in der Nähe ist. Und da ist man dann schon mit Zwischenlandung und alles, ist man da schon so seine 25 Stunden unterwegs. Also es ist schon immer eine große Reise, aber die mache ich natürlich immer oder gerne auch einmal im Jahr. Einmal, um nette Menschen zu treffen und auch zu arbeiten. Auch.
Genau.
Das gehört leider dazu.
Ja, weil das ist ja auch ein ganz spannender Teil. Vielleicht, also du kommst hin und arbeitest immer für eine gewisse Zeit hier in Deutschland als Apothekerin, weil du bist Pharmazeutin. Aber wie ist es dazu gekommen? Das ist natürlich so wahnsinnig interessant.
Wieso ich Pharmazeutin geworden bin?
Das finde ich auch interessant, weil da fängt es ja auch irgendwie an. Ne? Also, wo steigen wir ein? Ab welchem Punkt?
Also Apothekerin, ich habe das nie geplant. Also das war wirklich, aus dem Gesichtspunkt, dass ich nie wirklich naturwissenschaftlich interessiert war, eher so mit Sprachen zu tun hatte und halt da auch mehr interessiert war. Ich selber schon sowieso 2 Sprachen, halt Muttersprache, Deutsch und Kroatisch, weil meine Mutter aus Kroatien kommt. Und dann das Englische hatte mich dann erst interessiert und dann habe ich irgendwann mal auch Anfang der 90er, Mitte der 90er, Amerikanistik angefangen an der Uni in Duisburg und dann habe ich gedacht, das wäre halt Sprache noch zusätzlich lernen, wäre toll und Amerika, ja klar. Bin dann irgendwann mal nach einem Semester hingefahren in die USA für 3 Monate mit einem damaligen Freund und habe gemerkt, okay, das, was ich jetzt hier lerne, ist viel interessanter als Uni. Also habe ich dann die Uni, bin ich halt wieder exmatrikuliert, habe ich mich. Und dann war dieser besagte Freund dann aber auch mein Partner für eine Zeit. Und dessen Mutter hat in der Apotheke gearbeitet. Und da ich so ein bisschen orientierungslos war, auch noch immer bei der NAZ-WAZ gearbeitet habe und dachte, du musst aber was studieren, aber irgendwie willst du nicht studieren, nur um ein Volontariat zu machen, habe ich gedacht, okay, der Apotheker hat mir angeboten, eine Ausbildung zu machen als kaufmännische Angestellte. Da dachte ich, okay, komm, ne, Hauptsache du machst irgendwas. Dann sind die Eltern auch nicht zu beunruhigt, obwohl die mich nie irgendwie gezwungen haben. Ja, und dann, als ich die Apotheke 3 Jahre hatte ich die Ausbildung zur kaufmännischen Angestellten und dann hat mein Apothekerchef gesagt, hör mal, willst du nicht noch studieren? Du hast doch Abi gemacht. Ne? Mach doch Pharmazie, dann machst du. Und dann gehe ich halt sowieso früher in Rente und dann versuch doch mal. Ja, und dann habe ich mich eingeschrieben, hatte dann genug Wartesemester und stand plötzlich im Ersti-Labor mit anorganischer Chemie und fand das schon irgendwie ganz schräg, weil ich davon überhaupt keine Ahnung hatte. Ne? Oh Wunder, ne? Organische Chemie, Biologie, Physik und ganz zu schweigen von irgendwelchen Analysen und musste da irgendwie durch, fand das ganz schlimm. Aber
du fandest das schlimm?
Fand das ganz schlimm. Also ich fand es ganz schlimm. Hatte zur damaligen Zeit auch noch einen nicht mehr den einen Freund, mit dem ich 5 Jahre zusammen war, sondern gerade eine neue, frische Liebe, die aber halt was nicht auf Gegenseitigkeit beruhte.
Oh ja.
Und habe dann halt die ganzen 4 Jahre, wo ich studiert habe, immer mit Herzeleid da auch gesessen. Das hat also alles auch nochmal verstärkt.
Oh nein.
Und dann habe ich da irgendwie durchgekommen, habe dann halt meine Staatsexamen gemacht, du hast 3 als Pharmazeut und habe dann bei meinem Boss halt auch dann angefangen zu arbeiten und habe dann schleichende Übernahme gemacht, also er ist immer mehr raus und ich bin immer mehr rein und habe dann irgendwann 2008 dann die Apotheke abgekauft.
Wie alt warst du da?
Da war ich 35, meine okay. Ich.
Ja.
Ja, klingt gut.
Ja. Es wäre auch nicht so genau, aber okay, so ungefähr, ja. Mitte 30, ja.
Genau, ungefähr.
Und als du das gemacht hast, also als du die dann übernommen hast, wie hat sich das angefühlt in dem Augenblick? War das einfach nur, ja, das ist jetzt so logisch oder hast du das wirklich mit Euphorie dann auch übernommen?
Also eigentlich alles, was ich im Leben jemals gemacht habe, war, also das meiste, sage ich jetzt mal, ich kann dann gar nicht alles, hat sich so ergeben. Also wenn sich Sachen sind, die so Türen öffnen, bin ich halt meistens auch durchgegangen. So, ach ja, dann machst du das halt. Und dann machst du das. Ich bin halt irgendwie sehr anpassungsfähig, sag ich mal. Weil das war jetzt nicht geplant, das fühlte sich dann irgendwie okay an, bis auf diese Drama während des Studiums. Aber als ich dann das übernommen hatte, war leider aber eine Phase, wo meine Mama im Sterben lag. Also ich habe die Apotheke übernommen quasi einen Monat, bevor meine Mutter verstarb. Mhm. Und das war natürlich auch ein so denkbar, also emotional und ungünstiger Zeitpunkt, weil ich mich gar nicht so richtig um sie kümmern konnte und so. Das hat dann auch noch nachgewirkt, also dass man sich heute noch Vorwürfe macht, was hätte ich anders machen können, blablabla. Mhm. Aber deswegen war das zwar schön, dass ich das übernommen habe. Ich fühlte mich am rechten Fleck und ich habe auch von Anfang an immer, wenn ich da gearbeitet habe, habe ich mich der Apotheke zugehörig gefühlt. Und von daher war das schön. Also das war eigentlich meine Apotheke und ich habe mir ich habe es Ulmiversum genannt, weil das war die Ulmen-Apotheke. Und das war mein Ulmiversum und ich habe mich da halt auch sehr, sehr wohl gefühlt die ganze Zeit im Grunde. Mhm. Bis ich irgendwann mal nicht wusste, dass ich mich da nicht wohl fühle. Das kam dann zu einem späteren Zeitpunkt. Aber erstmal hatte ich keine Angst, dass man irgendwie, oh, jetzt bin ich selbstständig oder so. Da, nee. Ich bin eigentlich, meistens bin ich unerschrocken an Sachen drangegangen.
Und weil du vorhin gesagt hast, so diese ganzen Themen auch, also naturwissenschaftliche Sachen und anorganische und organische Chemie und Physik und so weiter. Inwieweit hat man dann noch als Apothekerin oder auch als Inhaberin dann überhaupt noch damit zu tun? Oder was waren denn vielleicht Sachen, was hat dich dann, als du in der Apotheke warst, also raus aus dem Studium, was hat dich da dann interessiert am meisten an dem Job?
Ja, am meisten interessiert einen dann, ja, also jetzt in meinem Fall, doch der Umgang mit den Menschen und halt auch so dieses Beraten, Helfen, einfach auch so ein bisschen mehr so pharmakologisch, medizinisch zu arbeiten, das hat mich schon immer mehr interessiert. Wobei ich sagen muss, dass ich damals auch immer noch nicht, also vom Standpunkt heute, noch nicht am Anfang so viel wusste, wie ich jetzt halt weiß. Oder weil mittlerweile weiß man auch besser, wie man Sachen schnell nachlesen kann. Also man ist auch schneller in einer Beratung drin nach so vielen Jahren. Aber ich habe halt damals auch natürlich schon angefangen, mehr im Büro zu arbeiten. Also von daher, das hätte mir dann Spaß gemacht, aber ich hatte gar keine Lust, mich mit Kunden viel zu beschäftigen, weil ich halt ja viel im Büro war und Administratives und Organisatorisches gemacht habe. Und das ist mir dann irgendwann auch aufgefallen, dass halt ein Apothekeninhaber sehr, sehr wenig halt nur vorne ist. Das höre ich halt von allen möglichen Kollegen, die dann wirklich überwiegend im Büro sitzen. Und manche mögen das auch lieber, die sagen, Kunden, macht ihr das mal? Aber manche würden halt wirklich auch gerne mehr vorne arbeiten. Und das ist das, was ich ja heute halt mache. Was ich halt überwiegend, wenn ich arbeite hier in Deutschland, mache ich ja Vertretungen in Apotheken für Inhaber, die im Urlaub sind. Und bin halt ich sag mal, 90%, 95% vornehm Verkauf. Also eigentlich so, ich sage immer, wenn ich die Pflicht habe ich abgegeben und mache nur noch die Kür. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eigentlich das, was ein Apotheker, sage ich mal, ausmacht in dem Sinne. Mhm. Dass er verkauft und berät.
Verkauft und berät, genau, weil manchmal, ich habe noch so im Hinterkopf natürlich auch noch diese ganzen, genau, du machst das gerade vor, man rührt und mischt und ja. So. Inwiefern ist denn das überhaupt noch Bestandteil dieses Jobs?
Es ist noch, also es kommt immer drauf an, auch auf die Hautärzte in erster Linie. Viele schreiben auch mittlerweile Fertigarzneimittel auf, aber jetzt zum Beispiel gerade bin ich in einer Apotheke hier in Essen und da ist jetzt ein Hautarzt sowieso schon nebenan und ein neuer dazugekommen und die mischen und rühren sich einen Wolf. Also das wird halt von einigen Hautärzten noch total rigoros, kaum Fertigarzneimittel, nur angefertigte, personalisierte Salben in erster Linie oder Lösungen angefertigt. Also es kommt auf jeden Fall noch vor, ist aber auch schwerer geworden in den letzten Jahren, weil wir halt viel mehr dokumentieren müssen.
Aber ist das so aus gesundheitlicher Sicht, macht das mehr Sinn, wenn man es selber anrührt? Also und wenn man es halt so personalisiert, weil man dann viel besser abstimmen kann? Also macht das schon Sinn auf?
Wenn es nicht eine 0815 Salbe ist, die der Hautarzt dann trotzdem jedem zweiten Patienten aufschreibt, dann schon. Oder er hat seine Lieblingssalbe, wo er sagt, das gebe ich immer oder das hat da immer gut geholfen und deswegen will ich das. Das ist dann halt von mir aus auch frei von Konservierungsstoffen und dann so ein bisschen, vielleicht doch ein bisschen mehr von dem und ein bisschen weniger von dem, wie in der Fertigarzneimittelsalbe. Also ich glaube schon, dass das schlussendlich Sinn macht. Und wir sind halt auch mehr integriert mittlerweile. Ich sag jetzt, ich kann nicht dir gar nicht genau sagen. Ich sag mal, vielleicht seit zwischen 5 und 10 Jahren, dass sich das so entwickelt hat, dass wir viel mehr eingebunden werden. Wir müssen also nochmal die Plausibilität der Verschreibung und auch die Verträglichkeit, ob sich die Stoffe und so vertragen, das müssen wir halt auch, da sind wir jetzt verpflichtet zu mitzuhelfen und deswegen sind wir da auch mehr integriert. Also sind wieder mehr als Apotheker gefordert.
Das stimmt, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich war neulich in der Apotheke auch, um was zu holen und da habe ich auch, also ohne dass ich jetzt irgendwie, wer weiß, wie viel gefragt hat, obwohl ich ja immer viel frage, aber ich hatte so den Eindruck, also sie wollte mir auch unbedingt was erklären nochmal, ne? Und hat nochmal was gesagt und das noch gesagt und das noch gesagt. Sonst ist, also es ist ja sonst auch mal so gewesen, dass sie einem einfach die Sachen rausgegeben haben, ne? Und sie hat dann extra nochmal nachgelesen und gesagt, wie ich es auftragen soll und wie viel genau und wie ich die Hände waschen soll und so weiter. Also das stimmt.
Also Beratung ist, ich glaube schon, wir haben ja auch in der mittlerweile, aber auch schon jetzt seit vielen Jahren, dass wir so Testkäufe haben. Wird ja manchmal auch in der Presse so ein bisschen, oh, die Testkäufe waren wieder da und haben ganz viele schlecht abgeschnitten, aber ganz viele halt auch gut und es wird halt auch immer mehr auf Beratung auch Wert gelegt und dementsprechend glaube ich schon, dass viele sich da auch weiterbilden. Das heißt also, ganz viele Firmen bieten kleine Weiterbildungsprogramme online an oder kommen in die Apotheken. Also das wird wieder auf jeden Fall mehr verbreitet, glaube ich, dass man sich da Mühe gibt. Also
okay, lass uns mal dahin kommen, warum du jetzt nur noch vorübergehend als Apothekerin arbeitest, weil du hast es gerade gesagt, dann hattest du die Apotheke in Duisburg übernommen und was war dann ausschlaggebend, dass du gedacht hast, irgendwie muss ich jetzt nochmal, irgendwas stimmt hier nicht war dein Gefühl?
Ich muss mal kurz überlegen, ich sag mal so 2013, da hatte ich die Apotheke dann ja 5 Jahre und kann das sein, ja, dann habe ich, da war ich halt auch in einer Beziehung schon was länger und irgendwie, ja, es lief emotional alles nicht so ganz rund. Ich habe gedacht, so nach dem Motto, ist das jetzt alles oder muss man, dann war ich da gerade 40 geworden, genau. Und habe dann überlegt, was mache ich hier eigentlich so? Wo geht die Reise hin? Und habe eine Therapie angefangen. Also es war jetzt keine psychoanalytische oder beim Psychiater, sondern bei einer Lebensberatung, ein Coaching, sowas in der Richtung, halt vielleicht auch eine Heilpraktikerin. Und mit der habe ich ganz viel geredet. Und die hat mich eigentlich quasi begleitet aus meiner Beziehung raus, weil sie gemerkt hat, das tut ihr nicht gut, das ist nicht ganz richtig. Natürlich auch ein paar Sachen vielleicht über Familie oder so, auch mit meiner Mutter, keine Schuldgefühle haben und so. Und dann bin ich halt aus meiner Beziehung dann raus und habe dann versucht, so, habe meine erste eigene Wohnung gehabt, weil ich bin halt von meiner Mutter damals mit meinem Freund zusammengezogen 2007 und dann habe ich gedacht, okay, so jetzt mal gucken, was das Leben so bringt. Und ja, habe mich aber irgendwie ganz doof unglücklich verliebt, verheirateter Mann und irgendwie doof alles, hatte keine Zukunft in dem Sinne, einfach nur emotional gebunden. Und habe mich da halt so reinmanövriert und hatte aber zu der Zeit auch immer noch so das Gefühl, ich muss mich überall anpassen. Wenn ich nicht das und das mache, hat man mich nicht lieb. Also irgendwie so ganz komisch. Ich war nicht ich selber, aber ich war mir nicht genug, kann man vielleicht sagen. Also ich hab mich emotional abhängig von anderen Leuten gemacht. Und dann irgendwann war so ein Moment, wo ich halt wieder traurig war wegen meiner unerwiderten Liebe, sage ich jetzt mal, und saß vor meinem Notdienstkalender in der Apotheke und guckte so auf den Kalender, habe schon alles für das neue Jahr 2015 eingeklebt und dann auf einmal guckte ich und sagte, hä, wieso hast du denn da 3 Monate keinen Notdienst, ne? Ein Zeichen, der liebe Gott gibt dir ein Zeichen. Und dann habe ich geguckt und ich denke, boah, jetzt muss ich weg. Und dann habe ich relativ kurzfristig, innerhalb von 2 oder 3 Monaten, weiß ich gar nicht, habe ich das organisiert, dass ich eine Weltreise mache und habe gesagt, ich muss raus hier. Also hilft alles nichts, du musst raus, du musst einen klaren Kopf kriegen und du musst halt gucken, dass du weißt, also, ne, dass du nochmal das umsetzt, was du in deiner Therapie vielleicht gelernt hast. Mhm. Und habe dann halt eine 100-tägige Weltreise geplant.
Okay, wo warst du überall?
Wo war ich überall, genau. Also ich habe halt angefangen, in Thailand, also ich bin von hier über London nach Thailand geflogen, weil von London war dann das Drehkreuz und habe dann in jedem Land bin ich so, ich sag mal so zwischen 7 und 10 Tagen geblieben. War dann halt in Thailand, dann in Kambodscha, weil auf meiner Bucketlist stand auf jeden Fall Angkor Wat, also was ich halt auf jeden Fall gesehen haben muss in meinem Leben, war Angkor Wat, die Osterinsel und Machu Picchu, so das stand auf der Liste.
Wo kommt das denn her, bitte?
Ich habe keine Ahnung. Angkor Wat, glaube ich, von Dschungelbuch, ne, weil das, okay. Weil das, da hat King Louis, diese Szene ist halt
eine Bildungslücke bei mir, tut sich gerade genau. Auf. Sorry.
Und wenn King Louis Shubidoo singt, dann macht er das vor Angkor Wat. Also das war auf jeden Fall auf meiner Bucketlist. Und ja, Machu Picchu einfach, keine Ahnung, das war auch so irgendwie... Weil man da so magische Orte der Welt, weil das dann vorkommt. Und Osterinsel genauso. Also das, ich wusste, zu den 3 wollte ich. Und da habe ich auch im Vorfeld so ein bisschen organisiert. Also alles andere habe ich offen gelassen. Also ich wollte halt nur da wissen, dass ich da auf jeden Fall hinkomme. Also entweder Flüge gebucht oder irgendwelche Touren gebucht. Und sonst habe ich mich mehr oder weniger treiben lassen. Habe nur so grob die Route abgesteckt, aber nicht die Daten 100%. Mhm.
Und bist du richtig mit Rucksack gereist?
Ja, mit einem Seesack. Ich habe so einen lustigen grünen Seesack, der natürlich total unbequem ist. Also den habe ich auch nachher nicht mehr aufgeschultert, sondern über die Schulter getragen. Das war halt, also lustig. Aber den hatte ich auch schon ewig und irgendwie dachte, das passt so. Das ist eher so ein bisschen oldschool. Ich bin ja ein bisschen oldschool gefühlt manchmal, habe auch keinen Navi, deswegen habe ich so schwer zu dir gefunden.
Du schriebst mir, weil ich habe mich verfahren. Ich denke, wie kann man sich mit Navi verfahren?
Ja,
aber dann finde ich es sehr bewundernswert, dass du aber trotzdem sehr schnell hier warst.
Ja, genau. Also ich gucke dann schon mal nach in meinem, in den Karten, aber ich benutze kein Navi. Ich denke immer, das ist gut für das
Gehirn. Ist es auch, ja. Ich liebe das auch.
Orientierung.
Ich habe auch einen guten Orientierungssinn. Deswegen finde ich das manchmal eine Frechheit, so ein Navi zu benutzen für manche Strecken.
Und einmal habe ich es aber bereut, und zwar auf meiner Weltreise habe ich mich verloren gefühlt. Zweimal. Und dann dachte ich, man hätte jetzt ein Navi oder GPS, weil ich immer alles ausgestellt habe. Dann wüsstest du jetzt, wo du wärst.
Aber wo war das?
Das war einmal, also ich bin von Thailand nach Kambodscha, von Kambodscha dann nach Vietnam und dann wieder zurück nach Laos. Und dann wieder zurück nach Thailand, glaube ich. Genau, also so eine Runde gemacht und ich bin aber mit dem Bus von Vietnam nach Laos gefahren und da war ich irgendwann mal so lang unterwegs und kam irgendwie nicht an und wurde halt stutzig, wo ich denn jetzt wirklich bin. Und da hätte ich mir halt ein Navi gewünscht oder ein GPS, dass ich weiß, wo ich jetzt wirklich bin. Also, wo ist der blaue Punkt, in welchem Land bin ich jetzt?
Und war da niemand mit im Bus, der dir das hätte
gesagt? Also das war ein ganz komischer Bus hier, da war so mehr, da waren natürlich irgendwelche Vietnamesen oder Laoten, die da waren und noch ein, glaube ich, ein vietnamesisches Pärchen, was halt auch Gast oder Reisende war und der Rest waren irgendwie Klamotten, irgendwelche Ware, also von daher war das so ein halb bisschen Menschentransport, aber auch mehr so irgendwelche Warentransportbus.
Das ist aber mutig, da einzusteigen.
Ja. Es war aber offiziell auch gebucht von einem Hotel, wo ich in Hanoi, glaube ich, war. Also das war, fühlte sich jetzt nicht ganz schräg an, aber es ist, ich wusste halt nicht, wo ich bin und das war halt irgendwie zu dem Moment komisch. Bin aber dann irgendwo dann auf irgendeinem komischen Parkplatz in Laos angekommen und da sprachen auch sehr wenige Englisch und aber irgend so ein Tuk-Tuk-Fahrer, dem ich dann halt so gezeigt habe, welches Hotel ich gebucht habe, hat dann irgendwann mich dann doch auch zu dem Hotel gebracht. Also ist alles gut ausgegangen.
Du bist ja jetzt hier.
Genau. Also ich bin, ja, das auch. Aber ja, und dann von Laos bin ich dann, oder von Thailand bin ich dann, glaube ich, über Singapur, da war ich dann irgendwie 20 Stunden Aufenthalt, habe ich mir einmal kurz Singapur angeguckt, bin ich dann nach Bali und dann von Bali nach Australien und da habe ich eine kleine Tour gemacht, auch zum Red Center und ansonsten eher so unten die Ecke Sydney und Melbourne und dann von da aus bin ich nach Neuseeland. Das habe ich dann mehr oder weniger ganz abgegrast. Das war auch wunderschön und da habe ich zum ersten Mal gedacht so, muss man eigentlich nach Deutschland zurück? Also Neuseeland habe ich das erste Mal gedacht, so gibt es ja auch andere schöne Ecken auf der Welt. Und ja, wenn ich jetzt Neuseeländer kennenlernen würde, warum nicht? Ne? Und dann ja, bin ich aber trotzdem abgereist irgendwann, bin dann weiter nach Fiji und von dort dann nach Hawaii. Hm. Also da hatte ich dann ein ich bin eigentlich zurück in die Zukunft gefahren. Ich habe die Datumsgrenze überschritten und war dann einen Tag vorher in Hawaii, als ich dachte, oder auf Hawaii. Und war dann noch total verwirrt, weil ich jetzt 2 Tage auf Oahu bleiben musste und ich das ganz schlimm fand, weil das wieder so modern war. Amerikanische Großstadt, 8 Autobahnen, Hochhäusern. Mm-mm. Und da war ich im totalen Schock. Ich dachte, du musst weg hier, ne? Und jetzt musste ich hier einen Tag länger bleiben, bevor ich nach Kauai flog. Weil das war dann der erste Anlauf auf den hawaiianischen Inseln. Ich wollte noch zu Big Island, aber da bin ich halt auch nie angekommen. Also ich bin dann auf Kauai, habe da 3 Tage verlängert und habe dann da meinen heutigen Mann kennengelernt. Ich war als Airbnb-ler in einem Haus und er war da halt Mitbewohner. In den USA ist ja sehr viel auch so mit Roommates. Also viele Leute können sich eigene Wohnungen oder Häuser nicht leisten und sind dann irgendwo als Zimmergenosse und da habe ich ihn halt kennengelernt und bin dann halt 3 Tage länger geblieben, bevor ich dann mich mit meinem Papa getroffen habe, weil den habe ich nämlich überredet, in die USA zu kommen.
Okay.
Gesagt, Papa, du wolltest doch immer mal nach San Francisco und was hältst du davon, wenn ich meine Weltreise mache, wenn du halt einfach auch rüberkommst?
Mhm. Ja, warte, bevor wir zu deinem Papa springen, damit ich ja erstmal mehr wissen über den Mann, den du kennengelernt hast. Weil, also nochmal, ich gehe sogar noch einmal zurück, bei diesen ganzen Stationen, die du da hattest, und das sind ja unterschiedliche Länder, aber da sind ja auch viele Länder, wenn ich jetzt auch so an Bali denke oder auch Vietnam oder so, viele Länder bei, wie soll ich sagen, wo so ein Lebensstil oder wo man so schon beeinflusst wird, ne? Also diese östliche Art des Philosophie, das war das Wort, was ich gesucht habe. Hat dich das da irgendwie schon berührt oder war das einfach, du warst die ganze Zeit so Reisende, oder kam da irgendwie sowas auf, da das ist noch irgendwas anderes hier?
Nee, da eigentlich noch gar nicht. Also das war wirklich alles so Erlebnis, alleine sein, aber halt auch irgendwie so sich selbst behaupten, nicht abhängig sein, also von Nachrichten von zu Hause, also jetzt nicht, also Nachrichten von Menschen, von Freunden, von Familie, einfach so alleine unterwegs sein und merken, da sind noch ganz viele andere Leute unterwegs, aber es ist auch nicht so schlimm, alleine zu sein. Es ist halt auch irgendwie schön, so alleine irgendwelche Straßen zu fahren oder Nicht immer. Also ich weiß, in Australien hatte ich eine Phase, wo ich alleine von Melbourne gefahren bin und dann auf einmal wurde ich emotional. Da habe ich irgendwie ein trauriges Lied gehört und dann auf einmal dachte ich, da habe ich mich einsam gefühlt für einen Moment. Mhm. Aber das gehört ja irgendwie auch dazu. Also das, und das muss man aushalten. Das ist, also es hat auf jeden Fall meine Resilienz gefördert, diese ganze Phase, weil man merkt halt, es ist halt nicht schlimm, allein zu sein. Und witzigerweise hat eine Bekannte von mir gerade eine längere Weltreise gemacht und die hatte halt nur Programm mit anderen Menschen. Und dann dachte ich, das ist so, also das hatte ich gar nicht. Ich habe zwar immer mal Leute getroffen, aber ich war halt trotzdem mehr bei mir. Und das hat mir, glaube ich, so gut getan, dass ich gemerkt habe, ich brauche niemand anderen. Es ist schön, wenn jemand da ist, aber ich brauche eigentlich keinen. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt auch keine Kinder. Also natürlich ist das nochmal, wahrscheinlich wäre das ganz anders, wenn ich jetzt Mutter wäre. Dann hat man das Gefühl,
hättest du gar nicht losfahren dürfen dann.
Genau, also deswegen, aber so habe ich gemerkt, so nee, du kannst ganz gut alleine sein und als ich auf Kauai war und meinen Mann eigentlich dann, also gerade kennengelernt habe, also wir haben dann unsere Rundreise gemacht und dann habe ich trotzdem noch ein, zwei hier so Gedanken gehabt an die Heimat, an Deutschland und auch an diese besagten Mann, an den ich dann da nochmal irgendwie gedacht habe. Und dann dachte ich, boah, nee, du willst nicht mehr traurig sein. Ne? Und dann bin ich da in eine asiatische Philosophie, in einen Hindu-Tempel gegangen mit meinem Host und meinem zukünftigen Mann. Und dann war da halt so eine Schale, wo du deine Sorgen oder Gedanken oder irgendwelche Wünsche verbrennen kannst. Du schreibst sie also auf, deine Sorgen, faltest das und verbrennst es in dieser Schale. Und dann soll das dann alles irgendwie vom Universum gelöst werden. Und das habe ich gemacht. Und aus irgendwelchen Gründen ging es mir danach, also wie ausgewechselt. Also nicht an dem gleichen Tag, aber ich habe danach in den Wochen gemerkt, so, hä? Und es lag nicht an meinem Mann. Es war einfach, also dass ich da dachte, ach guck mal, der ist ja nett, sondern einfach, ich hab das Gefühl, das hat wirklich was gebracht, so witzig das klang. Also ich denke mal, das war halt der Moment, der mein Leben irgendwie verändert hat. Und zufällig war Ryan dann auch schon dabei. Aus irgendwelchen Gründen war das so eine Koinzidenz, die vielleicht auch so sein musste. Mhm. Also das hat mir, das war so ein Wendepunkt auch, muss ich sagen.
Das konntest du also sofort annehmen, diese Art, weil, also ich weiß, wie spirituell oder wie gläubig warst du vorher? Hättest du das jetzt zum anderen Zeitpunkt hier in Deutschland, hättest du da eher so ein bisschen drüber geschmunzelt oder das so in Frage gestellt?
Ich meine schon. Also ich habe mich zwar sehr spät taufen lassen, also mit, das war 2008 auch, glaube ich, oder 2008 habe ich mich erst taufen lassen. Ich war so, als Kind bin ich nicht getauft worden, habe aber immer so eine, ja, wie soll ich sagen, so ein Gefühl gehabt, dass also der Jesus was Bedeutsames ist. So, also deswegen habe ich irgendwann mal mit, keine Ahnung, mit 30, hat mich von meiner Mama, habe ich mir so eine Kette schenken lassen mit Jesus. Und dann hatte ich immer gedacht, so, der beschützt mich irgendwie. Habe mich spät dann taufen lassen, weil ich für mein Patenkind Taufpatin sein wollte. Und dann dachte ich, ach, ist nicht schlimm. Also würde ich gerne machen, weil fühle ich mich eh irgendwie nach. Und war aber nie so richtig spirituell, weil ich halt, das war auch nie Thema. Und erst jetzt, wenn du in die USA kommst, ist das mehr in der Gesellschaft integriert.
Ist das so?
Und also auf jeden Fall. Ist also auf jeden Fall ein großer Bestandteil. Also ist immer noch sonntags in die Kirche oder halt auch Gruppen, die halt sich so zusammensetzen und die Bibel zusammenlesen und zusammen beten und so. Das ist also sehr präsent da. Geht bestimmt auch zurück, so wie halt es ja hier auch kaum noch präsent ist. Aber es war nie so ein Thema richtig, die Spiritualität als solche, als Kircheneinrichtung. Ich habe das erst viel später so, dieses Magische, das hat das Universum gemacht. Oder das ist irgendwie ein Einfluss von außen, Energien, die fließen, irgendwie Synchronizität oder so, dass Sachen irgendwo passieren, die du spürst. Ich würde das alles zur Spiritualität zählen, weil ich gar nicht weiß, was ist das jetzt? Ist das jetzt der liebe Gott? Ist das jetzt eine Energie, eine
Frequenz oder so?
Ja, genau. Das finde ich halt. Und heute glaube ich da fest dran, dass da irgendwas ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Jesus halt da war und vielleicht sehr energetisch war. Ob das jetzt Gott ist? Ja, aber irgendwie, das ist so immer so, ist der Begriff Begrifflichkeit, sag ich jetzt.
Ja, das sind immer so Begriffe und dann ist es manchmal ja so schade, weil dann Menschen, die brauchen ja dann so eine Sicherheit und so eine Bestätigung und dann wird da ja viel reininterpretiert oder sich das auch so erzählt, wie es für einen dann vielleicht gut passt. Ich meine, so ist ja Religion oder Spiritualität auch. Man guckt ja, ne, was fühlt sich für mich jetzt richtig oder gut an. Aber wenn man jetzt, das finde ich so lustig, weil ich kenne kaum Menschen, die noch Jesus sagen. Also ich war jetzt so kurz irritiert, als du das so gesagt hast. Aber jetzt nicht negativ, sondern weil, also klar, Gott, ne, das sagt man immer wieder. Und das, die einen sagen Gott, die anderen Universum, Schicksal, ne, Energien oder was auch immer. Aber weil Jesus ja dann einfach so ein Mensch war, ne? Also wenn man, und ich das Gefühl habe oder manchmal auch darüber nachdenke, ja, er ist jetzt so berühmt und bekannt, ne, weil das Leute aufgeschrieben haben, aber ich meine, es gibt ja solche Menschen, die so auf so einer bestimmten Frequenz sind oder sehr energetisch sind oder die Leute berühren oder zusammenbringen oder was auch immer, die gibt es ja heute auch. Mhm. Also das ist ja, ne, nur dass er bleibt halt irgendwie im Gedächtnis. Ja, ne?
Und Gottes Sohn ist halt schwierig zu sagen, aber ich glaube schon, dass er halt irgendwas wichtig, also eine wichtigen, eine wichtige Person ist, die halt uns geprägt hat als Gesellschaft in dem Sinn. Und es ist im Grunde auch wichtig, was danach, also was man damit macht. Also ich bin, ich bin davon überzeugt, dass es trotzdem, dass die Religion oder Spiritualität, dass die Menschen halt auch empathischer miteinander umgehen und dass das in der Gesellschaft wichtig ist, eine gewisse Spiritualität, also eine gewisse vielleicht Verantwortung, die man also vielleicht für jemanden von oben hat, aber nee, das ist ein Krümmel.
Ach so.
Aber halt auch untereinander. Also das ist halt, wir sind ja alle irgendwie verbunden.
Ja, und
ich glaube, das wird gar nicht mehr so gesehen. Also jeder ist mehr, es gibt immer mehr Individualität.
Genau.
Und das ist ja dann ein gewisser Egoismus, sage ich jetzt mal, der da zutage kommt. Mhm. Und es wird gar nicht mehr dieses Gemeinschaftliche gesehen oder oft, glaube ich. Dann diese Verantwortung der Gesellschaft gegenüber oder so wird, glaube ich, immer mehr zu, also man zieht sich immer mehr zurück und man ist mehr so verantwortlich für sich selber und mehr so auf seine Rechte irgendwie bezogen, als auf vielleicht Pflichten ist jetzt, will ich gar nicht, Pflichten klingen immer so negativ, aber so dieses Gemeinsame.
Ja, dieses Gemeinsame, einfach, ja, dieser Zusammenhalt, weil man ja auch irgendwie auf dem gleichen Planeten lebt und also ich denke dann immer auch so an die Natur, dass man auch so eine, ne, dass man wirklich dieses Bild von, wir sind hier zu Gast sind und wir können aufeinander Acht geben, das passt, das finde ich immer ganz gut. Aber weil du das gerade sagst, das sind immer mehr Individuen, also immer mehr so auf Individualität aus. Das kann ich total verstehen. Das glaube ich auch, weil ich zum Beispiel, als ich aufgewachsen bin, war ich noch in KJG, katholische junge Gemeinde. Ne? Also das, meine Mutter ist ja der auch, sage ich mal, wie nenne ich das denn jetzt? Also der Kirche verbunden. Aber sie hat auch immer schon gesagt, mir geht es aber darum, ich sitze da halt gerne, denke nach. Ne? Das ist, heute kann ich das viel besser verstehen. Für mich war es früher einfach immer eine Kirche. Was erzählen die da? Ich habe alles in Frage gestellt. Es machte keinen Sinn. Ich fand das viel zu, ne, gibt viel zu viele Ungerechtigkeiten. Und sie hat es dann vielleicht einfach schon früher für sich das rausgezogen, was für sie gut war. Ne? Also dieses Zusammensingen, so nachdenken, reflektieren und so weiter. Und das hatte dann, deswegen war ich automatisch, musste ich dann auch häufig in die Kirche gehen und irgendwie war ich dann in so einer Jugendgruppe und da ging es auch viel um Gemeinschaft und so eine gewisse, ja, ich glaube schon, dass einen das sehr prägt und dass das heute fehlt, das erkenne ich auch, weil klar, es gibt immer noch Sportmannschaften und so, aber auch das ist nicht mehr in dem Umfang und halt dieses
Das ist aber mehr Wettbewerb.
Das ist, genau, das ist so Wettbewerb. Und da ging es dann wirklich, wenn ich so auch dran denke, wie man so, wir hatten dann so einen Tischspruch, jetzt der war noch nicht mal unbedingt, der hatte gar nichts Religiöses, sondern das war so ein lustiger Spruch irgendwie. Aber das haben alle zusammen gemacht irgendwie. Ne? Oder diese Nachtwanderung. Oder am Ende, wenn diese Fahrt, wenn wir auf Fahrten unterwegs waren und wir haben uns verabschiedet, haben wir alle uns in den Kreis gestellt und so ein dieses Laurentia-Spiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, ne? Wo man so in die Knie geht und dann am nächsten Tag Muskelkater hat, aber nochmal so, du hast es auch gemerkt daran, wie du nachher drauf warst, also dieses, du warst so total beseelt und das hat sich gut angefühlt, ich war halt ein Kind, ne? oder Jugendliche und du warst dann traurig, dass das auseinanderging, weil das irgendwie schön war, so in so einer Gemeinschaft zu sein und
das finde ich auch, dass das heute weniger wird und man einfach ja auch nicht mehr diese Orte hat. Da, wenn es um Kirche ging, war das halt jeden Sonntag. Dann hat man nochmal irgendwie, was weiß ich, zum Frühschoppen rübergegangen ins Gemeindehaus oder solches. Oder da gibt es ja auch ganz viele Angebote. Und das wird ja immer weniger, weil immer weniger in die Kirche gehen. Und natürlich, ich hinterfrage das natürlich auch stark, das Konzept der Kirche. Was ich aber nicht hinterfrage, ist, dass wir Orte haben, nennen sie Begegnungsstätte oder was auch immer, wo Menschen zusammenkommen und wie du ja gerade beschrieben hast, dass da so ein Gemeinschaftsgefühl aufkommt, ne? Und dass man auch eine Verantwortung spürt und dass man die dann auch lebt. Und worauf ich aber ursprünglich hinaus wollte, das ist weniger und die Leute gucken mehr auf sich. Gleichzeitig finde ich aber, dass trotzdem dass die alle so konform leben, also so keiner bricht da aus, alle halten sich an die Regeln, sind so angepasst, ist ja auch ein Wort, was du vorhin schon benutzt hast. Ist das jetzt ein Widerspruch oder kann das einfach auch gleichzeitig sein, dass man sich auf der einen Seite so extrem an die Konventionen hält, aber trotzdem diese Gemeinschaft oder dieses Zusammenleben...
Die Gemeinschaft ist ja anders. Also natürlich, gerade in Deutschland ist ja auch so Geselligkeit, ist halt mehr so Feiern. Also Feiern ist ja irgendwie was, ist ja trotzdem ja ziemlich ausgeprägt. Das ist so irgendwie eine andere Art von Gemeinschaft. Oder halt was ich mal so lustig finde, ist meine Verbindung oder meine Assoziation, man geht nicht mehr in die Kirche, in den Tempel, ne? Aber es ist halt dieser Konsumtempel, also unsere Werte haben sich total verlagert. Also es geht halt viel um sich was leisten, was machen, es geht gar nicht mehr um das Spirituelle oder halt auch Natur. Also das ist ja gar nicht mehr dieses raus in die Natur gehen oder überhaupt zu sehen, dass wir sind ja auch Natur und das alles, was wir brauchen, ist in der Natur. Also es ist das saubere Wasser, es ist die Sonne, es ist die gute Ernährung. Wir brauchen ja alles andere gar nicht. Also eigentlich würden wir als Lebewesen reicht uns ja die Natur. Aber das wird's ja gar nicht. Wir kaufen lieber Nahrungsergänzungsmittel, ne?
Ja.
Wir verstecken uns von der Sonne mit Sonnencreme. Das ist ja ja eigentlich eher weg von der Natur. Und das ist genauso wie mit dem, wie man, also um nochmal zu Jesus zurückzukommen, der sagt ja, man braucht ja gar keine Kirche. Ich bin ja, also jeder ist seine eigene Kirche.
Ja.
Also man braucht diese ganzen Gebäude auch gar nicht, um halt in irgendeiner Form so zusammen zu sein und sich irgendwie gut...
Genau, das hat er ja gar nicht gesagt. Das haben nur manche Männer falsch verstanden.
Genau.
Und haben Gebäude gebaut und viel Gold gesammelt und Unsinn.
Also genau.
Richtig schlimme Dinge
getan. Haben seine Lehre missbraucht.
Genau, in dem
kann
Sinne.
Man so sagen. Ne? Und mit der Energie auch nochmal, weil du singen sagtest, also dass wir alle irgendwie energetisch verbunden sind, aber auch gerade so, ich sag jetzt mal die, wenn man zusammen singt und die Chöre oder wie hießen die gregorianische Gesänge oder so, das sind ja auch irgendwie alles Frequenzen, die einen gut, also das ist ja eine positive Schwingung, ne? Die uns dann beglückt.
Mhm.
Also zusammen singen, das ist ja was ganz Besonderes.
Ja, und das war da so, da hat man da gar nicht groß drüber geredet, sondern dann ist man vielleicht zum Chor gegangen oder ne, wie meine Mutter, die dann auch heute noch in der Kirche immer laut mitsingt.
Mhm.
Und was wir aber, ich habe so ein bisschen das Gefühl auch, also es sind jetzt so mehrere Dinge, die ich dann beobachte. Auf der einen Seite, wie du auch sagst, es ist weniger in der Gemeinschaft, es ist ja auch weniger Großfamilie, das hat ja auch immer was mit Gemeinschaft und Unterstützung und so weiter zu tun. Gleichzeitig dann aber auch, dass obwohl jeder so auf sich guckt und da so ein gewisser Egoismus ist, trotzdem laufen alle im Gleichschritt irgendwie hinterher. Also so wirklich individuell ist es ja auch nicht, ne? Und du brichst mal aus, weil du über einen Tellerrand hinaus denkst und guckst und Dinge in Frage stellst, dann wirst du ja auch, bist auch ausgeschlossen sozusagen aus der Gemeinschaft.
Ja.
Und gleichzeitig sehe ich aber auch, weil ne, das Wort Spiritualität wird ja jetzt auch, kommt immer häufiger, ne? Wird es benutzt und auch mit den Gesängen und so, es sind jetzt andere Arten, man geht jetzt nicht mehr in den Chor, sondern man macht dann so, wie heißt es denn jetzt nochmal, nicht, dass ich mich jetzt hier verspreche, dieses Somatic Embodiment und so weiter, also irgendwie, so, es gibt ja ganz viele verschiedene Sachen, also man singt irgendwie auch wieder, aber das ist dann so ein bisschen cooler heute. Also man kommt eigentlich wieder dahin zurück, dass sowas einem gut tut. Ne? Also ich meine, es gibt...
Aber hintenrum.
Weil
das ist dann, da geht es wieder eher in dieses, ich sag mal, buddhistische. Dann macht man Yoga, dann macht man Om, geht man eher in diese buddhistische Religion oder Philosophie. Ist ja eigentlich gar keine richtige Religion, Philosophie. Und ist wie so eine Ausrede. Man will spirituell sein, esoterisch, aber es ist ja eigentlich alles, im Grunde ist es ja sehr ähnlich. Man will nur nicht evangelisch oder katholisch ist sowieso was anderes, aber evangelisch kann ich mehr so mich ja, also da stehe ich mehr hinter. Mhm. Die sind dann trotzdem irgendwie, die brauchen eine Verbindung zur Natur und zu irgendetwas Höherem oder so, was einen verbindet.
Weil eigentlich, unterm Strich, wollen wir alle das Gleiche irgendwie. Ne? Also wir wollen ja diese Verbundenheit zu allem, zu uns selber, zu anderen Menschen, zur Natur. Und jeder findet da so seinen anderen Weg, glaube ich, hin.
Ja, und dann jetzt halt wirklich sehr verbreitet, glaube ich, über das Yoga oder über die Esoterik in den letzten, weiß nicht, 20, 30 Jahren.
Ja, das stimmt. Aber ich muss auch sagen, dass mich das auch immer schon mehr angesprochen hat. Ne? Also ich habe ja, wie gesagt, ich bin ja katholisch erzogen worden und als nicht total streng, aber ich bin, sagen wir mal so, ich musste schon zur Kommunion gehen und auch zur Firmung. Und ich bin jetzt nicht in Ketten dahin gebracht worden, aber du weißt ja, wie das ist als Kind und als Mädchen sowieso. Ich habe mich zwar gewehrt, habe gesagt, ich sehe den Sinn nicht und ich finde es total bescheuert, aber man ist dann trotzdem dahin gegangen. Ne? Und außerdem gibt es ja auch Geld dann für diese Veranstaltung.
Genau, ne?
Das ist ja auch noch so ein Ding. Das hat sich Jesus auch nicht überlegt.
Genau, nee.
Und dann war da ja erstmal mein Weg, mich davon wieder so zu lösen, irgendwie um so meinen eigenen Weg zu finden. Und ich finde diesen buddhistischen Angang irgendwie ein bisschen sympathischer, der sagt mir mehr zu, ne, was da so, worüber da so gesprochen wird. Aber es stimmt, am Ende geht es um Verbundenheit und um Energien und Gemeinschaft und so weiter.
Ja, ja, ja. Und einfach so dieses Einssein mit etwas, mit der Natur oder mit sich, ne, auch in sich ruhen. Ne? Dieses, das sind ja ganz verschiedene Sachen, die man da halt auch irgendwie fördern kann, ob jetzt über Atmung oder über Bewegung oder so. Einfach, dass man im Endeffekt ist man dann sein eigener Tempel. Ne? Man muss sich selber irgendwie gut und naturverbunden irgendwie trainieren.
Ja, und heute ist es dann so, ist es aber ja auch wieder, also wenn ich jetzt so dran denke, dass die Lehre oder ja so von Jesus dann vielleicht so verraten wurde, wie du es gerade gesagt hast, ne? Oder dann irgendwann dann Kirchen gebaut wurden und das alles ausgenutzt wurde.
Gekapert
wurde. So ist es aber ja auch so ein bisschen, wenn man ehrlich ist, jetzt auch mit der so modernen Spiritualität, weil ich meine, da hängen ja dann auch ganz viele Dinge dran, wie also wo auch ein Geschäft mitgemacht wird einfach, ne, wenn es jetzt Nahrungsergänzungsmittel sind oder so, aber auch irgendwelche Kurse oder Retreats oder so. Ja.
Weil die Leute, da frage ich mich immer, dass die Leute eine Anleitung brauchen. Das ist, was mich so wundert. Also wenn man, natürlich kann man, also ich jetzt war nie in einem Retreat, ich mache auch Yoga nicht in einem Kurs, ich mache aber online, habe ich meine Lieblings-Yoga-Lehrer und da mache ich das danach. Aber man kann ja ganz viel so für sich halt auch sich ausdenken und irgendwas tut mir jetzt gut. Und ich finde das immer so schwierig, wenn dann jeder, also wenn das an allen Ecken angeboten wird, wenn, also zum Beispiel was wo wir immer drüber lachen, mein Mann als Surfer, der rollt die Augen, wenn da immer diese ganzen Surfschulen sind, wo dann auch noch immer ein Yoga-Retreat mit dran ist. Also dann geht der Mann in die Surfschule und die Frau, die macht dann den Yoga-Retreat oder das. Und dann, das ist so also mehr,
kommerziell.
Kommerziell, genau. Es ist alles, wird so mehr kommerzialisiert. Und dann, wo ist dann die Ehrlichkeit? Ist man dann wirklich mit Leib und Seele dabei? Das fragt
mich. Das finde ich richtig gut, dass du das sagst, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt so ganz tief da immer drüber nachgedacht habe, aber ich habe immer sowas gespürt, dass ich so dachte, zum Beispiel, ich gehe nicht gerne in Yogakurse. Also ich finde Yoga an sich gut und jetzt habe ich auch schon mal einmal eine Lehrerin, das ist auch schon lange her. Seitdem habe ich es immer wieder versucht und irgendwie finde ich nicht rein und jetzt mache ich einfach meine eigenen Sachen und es ist ja auch egal, ob das Yoga heißt oder ob da Sachen von hier Pilates dabei sind, was auch immer, sondern ich gucke, was tut mir gut und ich schreibe auch nur an den Tagen, wenn ich es fühle. Ich meine, ich bin froh natürlich um bestimmte Vorbilder, weil sonst wäre ich auch nicht drauf gekommen. Und ich meine, so mache ich es auch. Ich merke ja auch in meinen Coachings, ich teile das dann und gebe das dann mal so als Impuls mit und dann sehe ich ja auch die Wirkung. Ne? Also wenn die dann denken, boah, ist das krass, jetzt schreibe ich seit einer Woche und es hat sich so viel verändert. Das sind dann Impulse, die man dann irgendwie mitgibt. Ne? Aber trotzdem, wichtig ist ja, dass die Menschen dann nicht denken, ich muss das jetzt machen, weil sonst finde ich nicht zu mir, weil dieses Vertrauen zu einem selber fehlt an mir dann manchmal. Und ich meine, das ist ja
Ja, man braucht die Anleitung. Das hatten wir, glaube ich, auch so schon mal in der Richtung, dass die Leute irgendwie so ihre Bahnen brauchen oder ihre gelenkt werden müssen. Das ist dann halt auch, man braucht eine Anleitung zum Entspannen, man braucht eine Anleitung zu wissen, wie man sich was Gutes tun kann. Mhm. So dass das fällt schon auf, dass viele nicht immer. Ist natürlich auch beim Yoga auch gut und wichtig, ne, dass man halt keine falschen Positionen macht, dass man sich irgendwie das Knie verbiegt oder irgendwie den Nacken. Also will ich nicht sagen, dass das Unsinn ist. Also eine Anleitung ist schon manchmal gut.
Ja,
aber ist halt, ich finde halt das schwierig, dass das so kommerzialisiert wird, dass so viele Leute dann halt, wie soll ich sagen, meinen, das machen zu müssen. So, wie kommt das dann her, habe ich manchmal das Gefühl.
Das ist auch so, ist das intrinsisch motiviert oder ist das, weil es jetzt alle machen und weil da ja so Versprechungen hinter sind? Und das finde ich dann auch immer schwierig. Und vor allen Dingen, jetzt vielleicht weißt du es auch aus eigener Erfahrung, aber bei mir ist es auch so, dass ich gucke mir dann manche Sachen an, dann probiere ich es mal aus, dann fühle ich rein und dann, es dauert ja auch. Und das ist ja nichts, was du das sage ich auch wenn meine Coachings da dann manchmal nur 4 Wochen sind, also kannst entweder einzelne Stunden buchen oder so Pakete über 4 Wochen. Was ich dann sage vorher ist, das ist jetzt der Anfang vielleicht, ne? Oder du nimmst jetzt was daraus mit, aber du wirst nicht irgendwie erleuchtet und fertig dann am Ende sein, sondern das ist jetzt so, wie soll ich sagen, da begleitet dich jemand am Anfang, damit du vielleicht sozusagen eine Hürde nimmst oder damit du sozusagen auf deinem Weg losläufst, aber es ist trotzdem dein Weg und alles, was unterwegs ist, das hat nichts mit mir zu tun oder mit anderen Menschen und das muss man schon alleine dann irgendwie gehen. Ne? Aber dass man dann halt wirklich auch weiß, ich kann ja diese Versprechungen, die dann ja auch immer damit einhergehen. Ne? In 5 Wochen kannst du das und das. Das ist einfach.
Ja, das Bullshit kommt ja immer beim Durchscrollen. Und dann ist Tai Chi auf einmal oder war auch dann oder mit dem Pilates. Ja, ich finde auch, dass diese.
Gerade ist Reformer Pilates übrigens. Ach so, ganz vorne.
So, okay.
Du bist nicht up to date. Reformer Pilates, it is.
Okay. Habe ich auch irgendwie nie. Fand ich auch mal komisch. Habe ich mal ein, zwei Mal irgendwie aus Versehen angeklickt und habe ich gar nicht verstanden, was die mir da jetzt beibringen wollen. Aber ja, ist nicht so ganz meins, glaube ich.
Ich weiß nicht, hier muss man ja wieder erstmal ein Gerät haben oder du musst irgendwo hingehen, wo auch deine Gruppe ist. Aber ich meine, es ist so, ich will gar nicht da eine Bewertung reingeben. Es ist jetzt nur so eine Beobachtung. Und es, weil wir ja auf der einen Seite sagen, es ist ja gut, wenn es das gibt, ne? Also beim Yoga oder genauso beim Atem oder bei der Atmung. Ich mache ja auch Breathwork, aber ich muss jetzt auch nicht jedes Mal mir ein Video anhören, weil ich weiß ja jetzt schon, also genau, ich habe dann ja irgendwie, weiß ich nicht, 8 gemacht und weiß aber, am liebsten mache ich nur die eine oder diese beiden oder so. Und dann kann ich das ja auch alleine machen mit meiner Musik da. Aber trotzdem war es ja gut, dass einmal einer da war, der das mir auch gezeigt hat. Jetzt, ich glaube, dass vielleicht ist dieses, dass man selber zu den Leuten dann findet und dass man aber nicht bedrängt wird oder sich nicht bedrängen lässt dann auch davon.
Und ich will es gar nicht verurteilen, dass Leute Kurse machen, weil es ist ja gut, dass man das macht. Aber auf der anderen Seite ist das so erstaunlich, dass es so, dass Leute das brauchen und so lange irgendwie gebraucht haben, um was zu finden.
Ja.
Also, und das ist ja eigentlich eine gute Entwicklung in der Gesellschaft, dass es halt mehr dahin geht. Aber manchmal frage ich mich, Thema Individualität und Egoismus und jeder für sich, so ist das jetzt auch trotzdem was für die Gemeinschaft, frage ich mich. Wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt eins mit der Natur, werde ich dann zum Eremiten? So ist die Frage. Oder kann man dann trotzdem noch gesellig sein? Das habe ich mich halt auch oft gefragt. Ne? Auch gerade, wenn man sich so rausnimmt aus seiner gewohnten Umgebung und dann vielleicht auch wirklich ganz reduziert nur noch lebt, wird man dann zum Eremiten. Ist das gut oder schlecht? Das habe ich mich oft gefragt.
Und was ist deine Antwort?
Ich weiß es noch nicht. Also ich kann mich ja wieder gut adaptieren, wenn ich also jetzt wieder in Deutschland bin. Kann ich ja mein altes Leben aufnehmen, bin dann genauso gestresst und habe meinen vollen Terminplan wie vorher auch, genieße aber natürlich die Freiheit und das nicht ständig unterwegs sein müssen oder wollen, genieße das schon sehr. Also wenn ich hier bin, ist das aber toll, dann mag ich das auch. Mhm. Aber also ich kann es noch.
Aber wer weiß, ob du es auf Dauer dann könntest, ne? Ob man dann nicht wieder dann an den Punkt kommt. Aber bevor, dann sind wir ja schon wieder da, wo im Hier und Jetzt. Wo
wir noch gar nicht sind.
Aber da sind wir noch gar nicht von der Erzählung, weil, genau, ich hatte dich gefragt, weil du warst in diesem Hindu-Tempel und hattest deinen heutigen Mann, den Ryan, kennengelernt und Wann wusstest du, als du weggeflogen bist, du kommst wieder zurück? Oder wie habt ihr euch dann sozusagen getrennt?
Das war auch, also es war nicht die Liebe auf den ersten Blick.
Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen.
Mhm, ja, glaube ich auch. Man wächst so. Und er ist aber halt, er wiederum ist auch sehr spirituell und er hat halt irgendwie, ich war aus irgendwelchen Gründen, also es gab halt eine Umarmung, die wir hatten, wo ich halt ein Energieschub gespürt habe. Das hatte ich einmal vorher in meinem Leben mit meiner Heilpraktikerin, die mich von meinem Tinnitus befreit hat. Da hatte ich sowas schon mal.
Ja.
Und dann auf einmal merkte ich das auch und dann habe ich mir gedacht, was war das denn für ein Gefühl? Und dann, als ich dann gefahren bin nach 7 Tagen, habe ich halt eine ganz fürchterliche Traurigkeit gespürt. Also, wo ich jetzt nicht sagen würde, ich war ja eigentlich gefühlt, dachte ich wäre noch in diesen anderen Typen irgendwie verliebt, den ich hier kennengelernt hatte. Und dann dachte ich, nee, das ist aber irgendwie, was ist das, ne? Ich bin jetzt auch nicht ja super verliebt in ihn. Also wir haben uns ja gerade kennengelernt. Also ich habe irgendwie eine unglaubliche Traurigkeit verspürt. Kann natürlich verbunden sein jetzt an den Menschen, kann an den Ort gebunden sein. Und bin dann halt weggefahren und habe halt geweint ganz viel. Und
Auf dem Flug
erstmal nach Honolulu. Da war ich nämlich noch einen Tag, bevor mein Flug nach San Francisco ging oder dann nach Los Angeles. Und habe ich dann, okay, gut, dass ich jetzt mit Papa, also ich musste ja gehen, weil ich mich mit Papa verabredet hatte, konnte nicht länger bleiben. Und habe dann, okay, Papa wird das Kind schon schaukeln, also das wird schon alles toll. Und es war auch wirklich diese 10 Tage mit meinem Papa dann auf der Weltreise, waren wirklich auch, obwohl ganz viel ganz toll war, das war so am emotionalsten, was zusammen zu erleben, wo ich so genossen habe, so viel alleine zu erleben, fand ich das mit Papa einfach toll, ne? Durch die Nationalparks, die ich zum Teil auch schon kannte, aber einfach ganz anderes Erlebnis, so Vater-Kind-Woche oder 10 Tage. Und wusste, dass aber Ryan auch nach Kalifornien kommt und hatte ihm vorher schon geschrieben, wenn du willst, können wir uns ja gerne nochmal treffen. Aber von ihm habe ich dann nichts mehr gehört. So, okay, dann 2, 3 E-Mails geschrieben, nichts gehört und dann bin ich halt weiter. Also tschüss Papa, er ist dann nach San Francisco, ist dann noch 5 Tage alleine gewesen und ich bin weiter nach Peru und Costa Rica und in der Zeit habe dann Machu Picchu gesehen, genau, und hab dann eine E-Mail gekriegt von Ryan, wann ich denn wieder in, also wo ich denn jetzt wäre. Ich sage, ich bin jetzt in Costa Rica. Wann komme ich denn wieder nach Kalifornien? Ja, gar nicht. Ne? Ich war ja gerade da, also das Thema ist jetzt durch. Ich fahre jetzt halt noch nach Chile beziehungsweise die Osterinsel und dann geht's wieder zurück nach Deutschland. Also, ne? Hin und her überlegt, was wir noch machen könnten irgendwie. Und dann habe ich gedacht so, ich sag mal, vor 11 Jahren dann schon mal, nee, Quatsch, das ist noch länger. Ich war 94 schon mal in den USA. Und als Abschluss war ich in San Clemente in Kalifornien. Mhm. Und er hat ganz lange in San Clemente gewohnt. Und dann habe ich gedacht, ein Zeichen, ne? Ich warte ja immer auf die Türen, die sich öffnen. Mhm. So, letztes Mal, also vor, war das dann 20 Jahren, weiß ich gar nicht, da war das Abschließen mit einem Besuch in San Clemente, dann ist das ein Grund, länger zu bleiben. Und dann habe ich auch hier gekommen, weißt du was, ich buche um. Also ich buche dann von Santiago de Chile um, nicht zurück nach Madrid und Düsseldorf, sondern ich fliege wieder nach Los Angeles zurück und habe das dann gemacht. Und dann haben wir da nochmal 10 Tage verbracht und haben das quasi etwas vertieft und habe ich 10 Tage verlängert, war also schlussendlich 110 Tage unterwegs und bin
ist
dann
man reich als Apothekerin, weil du so viele Flüge buchen konntest,
ja,
oder also waren die dann noch günstig?
Ich habe ein Ticket gebucht, das war so One World Ticket. Du hast also vorab gesagt, ich brauche 10 Flüge und dann gab es ein Ticket, ich sage jetzt mal 2.500 Euro und du konntest dann immer von diesen Fluggesellschaften, von dieser Alliance, konntest du dann, aber nur in eine Himmelsrichtung, also nur nach Osten oder nur nach Westen, konntest du dann die Flüge buchen. Die war dann schlussendlich günstiger und du konntest dir aussuchen, wie viel du wolltest oder wohin du wolltest. Die waren dann inklusive in diesen 2.500 One-World-Ticket. Mhm. Und deswegen war das halt schon günstig, also schlussendlich. Ich habe dann extra Ticket buchen müssen zur Osterinsel, weil das dann nochmal zurückging. Aber das wollte ich ja unbedingt machen. Das war halt auch ein magischer Ort. Also das war ein Highlight der Reise.
Echt? Auf jeden
Fall.
Osterinsel?
Die Osterinsel, okay. Ja. Ist aber heute wohl auch viel, viel überlaufender.
So wie Bali wahrscheinlich auch, ne?
Ja,
wie fandst du denn Bali?
Bali war damals auch noch total entspannt, ist heute halt auch nicht
überlaufen.
Ja. Überlaufen. Und Osterinsel war einfach magisch, ne? Also ganz, ganz toll.
Was genau war so magisch?
Es war so, ja, rudimentär auch, also ich sag mal, Straßenschilder waren auf Holz und gemalt so. Mhm. Es war, ich weiß gar nicht, rudimentär, ich habe jetzt rural im Kopf gehabt, aber so, ja, war so irgendwie ursprünglich. Und dann waren diese Statuen waren einfach faszinierend und die waren ja irgendwie überall präsent und das war halt auch eine gewisse Energie, die da einfach war. Und es war halt einfach in einer Weise spirituell, weil das ja dann auch irgendwelche Stätten waren, die ja Gebetsstätten wahrscheinlich auch waren. Und das war irgendwie, weil halt so wenig los war und weil da so ein viel Natur war und so viele alte Steine waren, das fand ich irgendwie ganz toll. Mhm. Aber ich glaube, das ist heute nicht mehr so.
Ach, also schade, sonst hätte ich das auch noch machen.
Ja, ich glaube, das ist nicht mehr so. Und ich hätte immer gesagt, das ist einer der Orte, wo ich nochmal hingehen würde. Also von allen Orten, da würde ich nochmal hingehen wollen. Und aber das ist, glaube ich, also richtig surfen kann man da, glaube ich, auch nicht. Also ja, aber nein, das wird sich nicht lohnen, dass ich meinem Mann überrede, dass wir da nochmal hinfliegen. Also
ja,
das ist dann in meiner Erinnerung. Es ist auf jeden Fall.
Manchmal ist es ja auch so, dass es beim zweiten Mal dann nicht mehr so magisch ist. Deswegen habe ich auch Angst, nochmal nach Südafrika zu fliegen, weil das für mich so magisch war.
Ja. Ja, ja.
Oder auch Australien fand ich auch, da denke ich auch, puh.
Auch Neuseeland, das haben wir ganz häufig die letzte Zeit gesprochen, da waren irgendwelche Surf-Contests, haben wir tagelang geguckt und da würde ich nochmal hinfahren. Mhm. Und aber, ja, wie gesagt, wer weiß, ob das da noch, also ich glaube, Neuseeland ist eine Ausnahme, ich glaube, Neuseeland ist immer schön. Also,
ich glaube schon, ja. Ich habe ja hier mit einer, nicht mit einer Neuseeländerin, aber mit einer Deutschen, die jetzt in Neuseeland lebt, weil ihr Mann daherkommt, die leben da jetzt, ich glaube schon, dass es immer noch gut ist. Und Freunde waren auch vor nicht allzu langer Zeit da. Und das ist ja auch, wie lange fliegt man denn da? Ich würde ja, eher gut, ihr müsst einmal komplett über den Pazifik so ungefähr, ne?
Jetzt von uns aus nach Neuseeland? Mhm. Ja, ich glaube, man muss auf jeden Fall einmal zwischenlanden.
Ach echt?
Und zwar?
In Australien.
Also wenn man fliegt von Honolulu erst nach Fiji, glaube ich.
Ah, okay.
Um nach Fiji zu kommen, wiederum musst du über die Christmas Isle, über das Christmas Island. Das ist auch so ein bisschen, das ist schon eine Strecke. Ich denke, würde sagen, bis Auckland brauchst du, glaube ich, so 16 Stunden dann auch.
Ja. Das ist krass, ja. Oder? Weil ja dazwischen kein wirkliches Land liegt.
Ja, ja, nur so ein paar Inselchen.
Ja, so ein genau. Ja. Dann wird einem nochmal diese Dimension, dieses Ozeans bewusst.
Riesig, ja, ja. Das ist schon gut. Wir liegen ja auch irgendwie mittendrin.
Ja, du lebst mitten im Pazifik. Mhm. Machst du dir das manchmal bewusst?
Manchmal, ja, wenn die, weil du kommst da nicht weg. Ich sag mal, was ist, wenn jetzt kein Flugzeug mehr geht, ne? Wie kommst du dann weg? Dann klar, dann kannst du ein Schiff irgendwie kaufen oder so oder leihen oder so.
Bist aber eine Weile unterwegs.
Aber dann bist du ja auch unterwegs. Ja, das ist, was mich manchmal so stutzig macht. Wie kommt man hier weg, wenn jetzt keine Flugverbindung mehr wäre, aus irgendwelchen Gründen? Kerosin ist zu teuer oder so. Aber, nee, dann bin ich ja halt auch wieder brav zurück. Also ich fühlte mich total aufgeräumt. Ich hatte eine tolle 110 Tage, habe auch jemand Nettes kennengelernt und bin dann wieder zur Arbeit und habe mich gefreut, alle wiederzusehen und habe dann da so meine Post gemacht und irgendwie fühlte sich das alles auf einmal nicht mehr richtig an. So also ich hatte die eine Sorge zwar weg, aber irgendwas war komisch. Und dann mit auch immer mit diesem wirtschaftlichen Denken und so, das war ja auch nie mein Ding. Und überhaupt die ganze Apothekenlandschaft, die sich verändert hatte von der Zeit, wo mein Chef das noch hatte und alles immer mehr, immer mehr Dokumentation, immer eingeschränkter, immer mehr Sachen, die halt nicht einfach abzugeben waren und es war einfach, es war nicht, man machte weniger Spaß. Und dann habe ich irgendwann, das fühlt sich auch nicht mehr richtig an. Und dann habe ich gedacht, ich will das eigentlich gar nicht mehr. Aber alle dachten zu dem Zeitpunkt, das ist ja nur wegen dem Typen. Die will ja nur weg wegen dem Typen und fanden das alle ganz, ganz schlimm.
Wie schnell hast du das ausgesprochen vor deinen Freunden, dass das nicht so richtig ist, wie es jetzt ist?
Also bei manchen relativ schnell, weil ich ja schon in Neuseeland einmal gedacht habe, oh, man muss ja gar nicht irgendwie hier wohnen. Was mir aber auch aufgefallen ist, und das hatte ich dann, als ich auf Fiji war, habe ich ein Mädel kennengelernt, die aus deren Eltern oder Mutter aus Kroatien ist. Und dann haben wir ein bisschen über Kroatien gesprochen. Auf einmal so, mein Herz. Ne? Dann dachte ich, oh Gott, wenn du nie wieder zurückgehen würdest, dann wird dir aber Kroatien, wird dir das echt wehtun. Also das würdest du mehr vermissen als Deutschland.
Oh,
das und dann, ist auch krass. Das fand ich irgendwie so, und das war ein ganz komisches Gefühl. Da dachte ich, und zu dem Zeitpunkt habe ich dann, bei den ersten Gedanken habe ich auch noch gar nicht richtig gedacht, ich wandere jetzt aus und bleib bei Ryan und gehe jetzt nach Amerika. Das hatte ich zu den ersten Momenten auch gar nicht. Da habe ich eher so gedacht, ich will halt hier nicht mehr in Deutschland sein. Und ich habe ja Kroatien so vermisst. Und dann dachte ich, vielleicht musst du nach Kroatien ziehen. Das war auch, also es war nicht so wirklich eine reine Geschichte, also ein klarer Gedanke. Ne? Auch wenn Leute sagten, es ist wegen dem Mann. Der Mann sagte, das ist wegen dem Mann.
Ja, klar sagte er das.
Genau. Und das hat noch gedauert. Und ich wollte es auch nicht sofort meinen Mitarbeitern sagen, weil ich wusste ja noch gar nicht. Ich wollte nicht sagen, hör mal, ich will weg, weil ich wusste nicht, ob ich die Apotheke verkauft bekomme. Ob ich, sag mal, in einem Jahr immer noch genauso denke. Also habe ich das erstmal für mich behalten. Aber die wurden irgendwie stutzig. Und mein Papa hat angefangen, Sachen aus dem Keller zu räumen, weil er wusste, oh, da ist was im Busch. Der hatte Sachen da gelagert, auch in meinem Keller an der Apotheke. Und dann wurden alle natürlich stutzig. Und dann wurde das, war so eine Eigendynamik, dass ich dann halt auch eher, dass die Mitarbeiter dann auch ein Stück weit sauer auf mich waren oder halt sich irgendwie von mir nicht mehr richtig behandelt fühlen, weil ich unehrlich schien oder so, aber ich wusste es halt auch nicht besser. Und dann habe ich auch schon gesucht nach einem Nachfolger, aber so richtig, es war halt nicht optimal, sage ich jetzt mal so, dass ich schlussendlich, nachdem alles abgehandelt war, eine Mitarbeiterin hat das nachher übernommen, haben die sich aber alle mehr oder weniger gegen mich gestellt.
Oh.
Also ich habe dann von Stund an, als ich raus war, habe ich auch da nicht mehr gearbeitet oder so. Und auch, das ist also wirklich, also ich war total enttäuscht. Für mich war ganz wichtig, dass es denen gut geht. Und ich habe halt auch immer geguckt, als ich jemanden gesucht habe, dass das jemand ist, der mein Universum halt gut behandelt und in meinem Sinne weiterführt. Und hab da auch dann Abstriche gemacht, vom Kaufpreis, sage ich jetzt mal, oder so, oder von der Abwicklung. Und das wurde trotzdem nicht anerkannt in dem Sinne. Also es wurde trotzdem so gesagt, dass ich habe das, ne, ich habe die alle verlassen und ich habe das irgendwie unehrlich irgendwie rübergebracht und habe dann eigentlich mit keinem mehr so richtig Kontakt, also überwiegend nicht. Also ich habe da wirklich große Enttäuschung erfahren.
Ja. Ist ja interessant, ne? Wenn jemand so für sich irgendwas versucht herauszufinden und so auf seinem Weg ist und dass die Leute sich dann angegriffen fühlen davon oder dass sie denken, es hat was mit denen zu tun. Ne? Also die Erfahrung machen wir auch.
Ja, ja. Und das habe ich ja auch mit Freunden gehabt, ne, die das auch halt irgendwie dann komisch fanden. Die gesagt, wie kann man denn sowas machen?
Aber was denn genau machen? Ja, kann man sich mit sich selbst beschäftigen?
Genau.
Was ist der genau Vorwurf?
Wie kann man als Unternehmerin sein Unternehmen hinschmeißen? Wie kann man irgendwie aus einem, ich sag mal, reichen, sorgenlosen Leben, wie kann man da rausgehen, was ist hier nicht gut, was man vielleicht irgendwo anders findet und dann wurde natürlich halt wirklich oft mein Mann als Schuldiger gesucht, so ja, ne, die lässt sich ja von dem in der Nase rumführen oder die gibt alles auf wegen dem, aber das war es ja gar nicht.
Das sind so ganz rationale Gedanken, ne, also so... Ja. Die denken dann, die Menschen, dass sie das mit dem Verstand erklären können.
Irgendwie. Ja. Und vor allen Dingen mich für so blöd halten.
Ja.
Das kommt noch oben drauf.
Das stimmt. Ne? Ja, jetzt, wo du es so sagst, ja. Eigentlich schon. Ne? Ich meine, natürlich gibt es auch Menschen, die für Männer irgendwie sowas machen, ne? Und die dann alles aufgeben. Aber ich meine, wie gut kannten sie dich dann? Und wie klug haben sie sich dann gehalten?
Oder was und vor allem, also viele wussten ja auch, dass ich halt nicht ganz glücklich war, auch in den Jahren zuvor. So, also ohne dass ich das sogar selber wusste. Ne? Aber ich habe letztens jemanden getroffen, das ist unfassbar. Den kenne ich schon sehr, sehr lange. Das ist ein Koch. Der hat früher im Innenhafen in der Bodega war der Chef. Dann hat er ein eigenes Restaurant gehabt und er hat jetzt ein wunderbares Restaurant in Baal. Und ich gehe dann...
Duisburg-Ball müssen wir kurz dazu sagen.
Ach so, ja, in Duisburg-Ball, genau. Dieses Duisburg. Und den habe ich vor 2 Wochen gesehen. Ich war da essen und dann haben wir uns halt wieder gesehen und ein bisschen gequatscht, nachdem er aus seiner Küche rauskam. Und er sagte, boah, du siehst so toll aus und so glücklich und so. Und was machst du denn? Und dann habe ich ihm ein bisschen erklärt. Und dann sagte er, boah, toll, weil du hast ja damals doch oft sehr traurig ausgesehen.
Ach, guck mal.
Und dann dachte ich... Schön, dass du das sagst, weil die meisten haben das damals gar nicht gemerkt, dass ich oft, und ich selber ja noch niemals, ne?
Ja.
Aber er hatte mich quasi auch nochmal bestätigt, dass ich halt, ja, irgendwas doch richtig gemacht habe, obwohl, ja.
Ganz viele Leute, das so wirkte, als ob du komplett durchdrehen würdest.
Ja,
ja, ist ja, ist deswegen ja von wegen Mittel- oder Midlife-Crisis oder so, ne? Gut, ne? Du hast jetzt kein Auto gekauft, du hast alles hingeschmissen.
Aber hingeschmissen
klingt ja so, als hättest du total unüberlegte Entscheidung. Man hat einfach, du hast für dich was entschieden, oder wie willst du das heute jetzt so sehen in der?
Ja, also auch da eher so durch die Tür gegangen. Also das war okay, wenn ich jetzt die Apotheke verkauft bekomme, da ist der Mann. Und ich muss ehrlich sagen, so sehr ich ihn liebe und der mein Mann fürs Leben ist, habe ich damals mich zuerst in die Idee verliebt. Und die Idee verliebt, also als das ein bisschen fester wurde, dass da jemand ist, der so verrückt ist, mit mir zusammen zu sein und dann vielleicht auch dieses Leben zu führen zwischen zwei, drei Welten. So, dass er, weil er auch nicht so gebunden ist, also ich sage mal beruflich, dass man sagen kann, der muss jetzt immer auf Kauai sein oder ist ja auch gerade erst von Los Angeles damals weggezogen nach Kauai. Das eine Surfen war dann zu wenig, er brauchte was Neues und hat mich dann gleich kennengelernt. Und da hatte ich so gedacht, so, das ist toll, mit dem kann ich das machen irgendwie. Mhm. Also das war also auch ein Anlass, dass ich sage, komm, das können wir zusammen versuchen. Und dann bin ich nicht alleine auf meiner Reise.
Und dann war direkt der Plan auch so, wie es jetzt ist, also dass du dann pendelst und im Sommer sozusagen hier Apothekendienst machst? Und
ja, schon. Nur damals hatte ich noch ein Visum als Tourist und deswegen musste ich nach 6 Monaten immer ausreisen.
Mhm.
Und das hat das so ein bisschen limitiert. Also dann war ich zwar, konnte ich hier sein zwischen, ich sag mal auch zwischen 2, 4, 6 Monaten und bin dann wieder zurück. Aber manchmal überschnitt sich das so doof. Dann musste ich halt wieder zurück, obwohl dann hier, ich sag mal, März war. Und eigentlich sind die Jobs im Sommer und so. Das war manchmal ein bisschen schwierig. Und das war dann halt 2018, 2019 und dann kam ja auch schon 2020 mit Corona und in der Zeit sind wir dann tatsächlich auch nach Kroatien gezogen. Also wir haben über die Corona-Jahre waren wir dann 3 Jahre in Kroatien und haben dann da gelebt und haben dann unser Haus halt überwiegend vermietet gehabt in den USA auf Kauai und war halt auch schön mal sowas. Also dann habe ich ja endlich mal in Kroatien gewohnt, wie ich das ja auch mal irgendwie angedacht hatte.
Mhm. Und weil du sagst, in eurem Haus da, oder ihr hattet so, ein Haus auch in Kroatien, weil Familie hat.
Genau, also mein Opa hat da halt ein Haus gebaut und das habe ich irgendwann mal geerbt, nachdem meine Mama und meine Tante verstorben waren, habe ich das geerbt und dann habe ich das renoviert. Hab's mir eigentlich hergerichtet. Hatte dann, als ich eine Wohnung in Duisburg-Homberg aufgegeben hatte, kurz bevor ich die Apotheke verkauft hatte, habe ich alles nach Kroatien geschifft. Ich dachte dann, ne, also dann, das ist mein Zuhause dann irgendwie. Obwohl wir dann ja eigentlich nie da richtig gewohnt haben. Aber das war so eine Option auch. Und haben aber jetzt halt auch ein Haus auf Kauai. Und pendeln, eine ganze Zeit lang sind wir dann da hin und her gependelt und haben dann in den Corona-Jahren dann da auch, ich sag mal so touristisch waren wir dann da irgendwie zugange, hatten eine GmbH und haben dann bis 25 haben wir dann, also 5 oder 6 Jahre haben wir dann vermietet. Also das war also unser zweites Standbein, Apotheke und Vermietung.
Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen, so als typisch Deutsche, Gehorsam und so
weiter. Genau.
Also wie habt ihr denn wie finanziert ihr denn euren Lebensunterhalt?
Ja, also es ist spannend, weil wir leben sehr, ich würde sagen, wir leben sehr reduziert, obwohl wir ja eigentlich durch die Weltgeschichte reisen. Wir haben 2 Häuser, zwischen denen wir, abbezahlte Häuser, zwischen denen wir hin und her pendeln können. Das hat sich einfach so ergeben, dass ich so in Anführungszeichen reich bin, dass wir das halt so uns leisten konnten. Mhm. Aus Erbschaften, aus Verkäufen, irgendwie so. Das ist also auf jeden Fall, ich will nicht sagen, doch, es ist ausschlaggebend für so ein freies Leben, dass du dich halt nicht um Miete oder so kümmern musst. Und wir vermieten einen Teil des Hauses auf Kauai. Wir haben halt sonst auch in Kroatien vermietet. So, das waren dann die beiden die zweiten Standbeine war Vermietung. Und halt mein Dasein als Apothekerin dann hier, als Flying Pharmacist, das ist eine Agentur, die auch die echt, aus Düsseldorf ist. Ja? Es gibt die Flying Pharmacists, genau. Da die vermitteln halt so Stellen tageweise, wochenweise. Und ich habe aber immer gesagt, ich bin der echte Flying Pharmacist, weil ich fliege ja wirklich immer ein. Mhm. Witzigerweise gibt's aber noch andere. Ich habe, als ich vor 2 Jahren in Gummersbach war, war kurz vor mir ein Flying Pharmacist, der aus Südafrika eingeflogen wurde, so wie ich dann da aus den USA kam. Also es gibt scheinbar noch mehr, die diese Chance nutzen. Und um da einen Kreis rauszumachen, da schließt sich nämlich der Kreis, dass ich irgendwann mal dachte, warum hast du eigentlich Pharmazie studiert? Du würdest nie wieder Pharmazie studieren. Das war ja so schlimm. Aber mit keinem anderen Job, glaube ich, könnte ich das so leisten, das Leben führen, was ich führe. Ich komme halt hierhin, wenn ich möchte und kann halt immer arbeiten.
Das ist, denkst du, das ist gar nicht in jedem Job ja wahrscheinlich so möglich, oder?
Also natürlich könnte man sagen, ich bin jetzt Maler und dann komme ich hierhin für 3 Monate und finde wahrscheinlich irgendwie einen Job. Oder ich sage, okay, mein Klientel irgendwie so, richte mir das ein. Als Arzt könntest du das vielleicht auch.
Ja.
So sagen, weil da gibt's ja auch Vertretungen, wenn die Praxen halt, also wenn der Arzt, also es gibt bestimmt ein paar, wo du das auch machen kannst, aber überwiegend bist du ja schon doch gebunden an eine Festanstellung in dem Sinne. Und
das reicht dann diese paar Wochen, also ich muss das jetzt so kritisch nachfragen, weil es mich einfach interessiert, weil ich natürlich
also
alles mitnehme, was mich selbst in so ein ganz freies Leben bringt.
Ja, genau. Es ist halt, ich will nicht sagen von der Hand in den Mund, das klingt so wirklich so alles auf Kante, aber wir müssen schon, ich rechne, weil ich irgendwann mal, ich möchte auch nicht so viel Steuern zahlen. So, und deswegen will ich gar nicht so viel verdienen, weil das würde ich ja eh nichts von haben. Dann da, so eins zum anderen, kommt da eins zum anderen, dann verdienst, bist du nachher wieder, dann musst du nachher noch Gewerbesteuer zahlen und Umsatzsteuer zahlen und Einkommensteuer zahlen. Und da will ich gar nicht reinkommen. Also versuche ich so unterm Radar irgendwie so viel zu verdienen, dass ich halt zwar meine Steuererklärung mache, aber halt nichts bezahlen muss. Und dementsprechend halt auch in den USA, da muss ich mich ja auch nochmal mit versteuern. Also ich muss immer so quasi zwei Steuererklärungen machen. Und wenn wir doppelt veranlagt werden, dann klappt das halt auch immer. Das ist halt immer so an der Grenze. Wir fallen also in den USA in ganz, ganz viel unter, ich will nicht sagen unter die Armutsgrenze, aber wir müssen ganz viele Sachen kriegen wir halt günstiger, weil wir halt nicht so viel verdienen. Das Zünglein an der Waage ist da wirklich auch die Miete. Also weil wir keine Miete zahlen müssen, kommen wir da so gut durch. Die meisten haben halt Kredite und müssen hohe Miete zahlen und es ist wirklich sehr, sehr schwer, sich das Leben da zu finanzieren. Und das den Luxus haben wir ja, dass wir eigentlich nur für Essen Geld ausgeben.
Flüge, aber ja
und
auch.
Flügen. Ja, und Flüge, ja, genau.
Teuer, ne?
Ja.
Weil du bist ja, das wird ja nicht bezahlt, wenn du hier einfliegst, ne?
Nein. Nee, das nicht. Also das muss ich immer einmal im Jahr irgendwie zusammenkratzen. Aber nein, das geht. Also ich fühle mich nicht arm. Also wir leisten uns trotzdem alles, was wir wollen und man braucht aber auch nicht mehr so viel. Ich werde nie vergessen diesen Moment, wo ich meine Klamotten gepackt habe in Homberg in meiner Wohnung und habe dann so drei Häufchen gemacht. So, das geht nach Kauai, das geht nach Kroatien und das bleibt hier in Rheinhausen in der Wohnung meines Vaters. Und dann irgendwie dachte ich, boah, das ist überall so viel Klamotten. Ne? Du musst dir nie wieder im Leben Anziehsachen kaufen, weil du hast ja das noch niemals alles getragen. Und dann wurde so diese, was braucht man eigentlich? Ne? Dann haben wir über Jahre lang aus einem Topf, eine Pfanne, 3 Teller und eine Schüssel. Und dann auf einmal kamen meine ganzen mit so einem Containerschiff, habe ich eine Ladung von meinen Klamotten dann bekommen irgendwann mal. Und auf einmal war da meine ganze Küchenausstattung. Das war so, das haben wir ja ganze Zeit nicht gebraucht. Was hast du hier eigentlich?
Ja.
Dann merkst du erst, wie im Überfluss man lebt und was braucht man dann wirklich? Natürlich habe ich mich über irgendwelche Schnibbelsachen gefreut und irgendwelche tollen Töpfe, aber habe ich ja 2 Jahre lang nicht gebraucht. Man wird halt so ein bisschen genügsam und man merkt, was man alles nicht braucht.
Und es ist gar nicht unangenehm, ne, finde ich. Also ich meine, bei mir waren auch oft finanzielle Schwankungen, sag ich mal, ne? Und jetzt aber auch nie, dass ich war nie in Gefahr oder musste jetzt irgendwo, ne? Aber dass man schon auch so rechnet, ne? Und dann hat man eine Zeit lang, da geht man raus und kann sich kaufen, was man möchte, macht sich keine Gedanken, wie teuer der Einkauf ist, bestellt noch die Schuhe und das und das.
Genau.
Und ich musste sagen, also so gerne ich dann auch vielleicht manchmal so wie soll ich jetzt sagen, ordentlich angezogen bin oder mich über manche Dinge freuen kann. Ich bin aber auch zum Beispiel überfordert, wenn es zu viel sind. Ich kann zum Beispiel, ich habe gerade 2 Paar weiße Sneaker und die neuen ziehe ich aber nie an. Das macht mich fertig, dass ich ja dann 2 da stehe. Mhm. Also, kennst du das? Mhm. Und das sind dann so Momente und auch früher so als Studentin oder so. Jetzt ist es immer hohes Niveau, ne? Mhm. Weil ich hatte immer ein Sicherheitsnetz mit meinen Eltern und ich habe immer gearbeitet und so weiter. Aber trotzdem ist es ja so, verändert sich das ja irgendwie mal. Und dann fand ich das nie unangenehm oder schlimm, wenn das weniger wurde. Mhm. Weil dann kommt man nochmal in so ein anderes Bewusstsein. Mhm. Weil man ist ja auch schnell in diesem Rausch drin, ne? Mhm. Wenn das dann immer da ist und du kannst immer wieder Neues kaufen und so, dann gewöhnt man sich so dann dran. Aber irgendwann merkst du, hey, warum brauche ich es wirklich?
Naja, also, man braucht es nicht. Das habe ich auch. Also als ich dann selbstständig war und dann habe ich halt auch, das Geld war da, ich konnte es ausgeben. Ich habe gekauft, was ich wollte und wann ich wollte und als das und dann hat man halt diese Berge an Klamotten und oder Sachen, die man ja eigentlich gar nicht braucht. Auch auf meiner Weltreise hatte ich meinen Seesack und ich habe 2 Sachen nach Hause geschickt, weil ich dachte, du brauchst gar nicht alles. Und ich habe was dazu gekauft auch, aber ich habe Sachen, die ich mit hatte, auch wieder zurückgeschickt. Und ich dachte, man kann so reduziert leben und es ist so dieses Erleichtern. Also man dieses
ist ein erleichterndes Gefühl, ja.
Ja.
So, es ist ja auch, wenn man seinen Kleiderschrank ausmistet zum Beispiel. Ich bin auch keine, die ihren ausmistet und dann nachlegt. Im Gegenteil, ich genieße dann, ich habe mich schon mal gefragt, ob ich immer auch nur schwarz trage, weil ich sonst auch, weil dann brauche ich ja auch nicht so viel und weil ich auch sonst komplett überfordert wäre, wenn es zu viel sei. Ich wüsste, ich glaube, ich könnte mich nicht morgens hier
für die Farbe entscheiden.
Ja, oder Zusammenstellung.
Genau.
Also oder so, ja, das geht gar nicht. Da bin ich überfordert.
Ja, genau. Nee, das habe ich nicht. Also ich bin halt auch selten also ich kann schlecht Oder-Fragen beantworten, so dass ich, wenn ich möchte, also möchte das oder das essen, möchte das oder das anziehen, möchte da oder dahin. Das hatte ich aber immer schon, weil ich dachte, mir ist das egal. Ne? Mhm. Obwohl dann irgendwann mal, da fällt mir immer diese Szene ein bei Die Braut, die sich nicht traut, wo Julia Roberts nicht weiß, welches Ei sie mag, ne, Rührei gebraten, so oder so. Und dann irgendwann mal am Ende sagt sie dann zu Richard Gere, glaube ich, weiß ich nicht, auch, ja, ich mag das gerne als Spiegelei, keine Ahnung. Da dachte ich, okay, bin ich so, dass ich einfach immer nur mich so leiten lasse und deswegen mir alles egal ist? Also, dass man sagt, okay, der andere soll entscheiden. Aber nee, das ist aber auch wieder so eine Anpassungssache. Also klar, manchmal denke ich nicht, ich würde dann doch lieber das machen. Das sage ich dann mittlerweile. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist ja alles irgendwie schön und alles irgendwie gut. Und das fand ich irgendwie auch so, dieses sich ja irgendwas nicht haben müssen oder auf Sachen verzichten können. Das ist irgendwie auch sowas ganz Tolles.
Das ist eine schöne Erfahrung.
Ja.
Ne?
Ja.
Jetzt gut, ich finde es immer, mir wird es dann direkt unangenehm, wenn ich sowas sage, weil ich denke, wir sind ja trotzdem total. Ja, ich zweifelweise. Wir sind ja schon trotz allem privilegierte Menschen, auch wenn man dann in manchen Lebensphasen dann reduziert erlebt. Ich meine,
ist so ein bisschen
komisch, das zu sagen,
Protzen, wo man ja auf hohem Niveau,
ja,
ne?
So
ich nicht lebe irgendwie reduziert, aber lebe halt auch irgendwie wie die Made im Speck, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, aber was soll man ja auch, also mein. Klar, dass man sich jetzt nicht in eine nochmal andere Lage bringt, irgendwie, weil es ist jetzt nun mal so. Aber man macht sich zumindest Gedanken darüber und ist sich dessen dann auch bewusst irgendwie. Und was würdest du sagen, jetzt mit, das sind jetzt schon ein paar Jahre, die du da bist, ne? Sind es schon 10 oder fast?
Also genau, 2018 bin ich dann hingezogen im Januar und dann haben wir aber im Oktober 2018 auch geheiratet. Mhm. Und habe aber erst 2023 dann, also nach, also im Corona-Ausklang habe ich dann, ich hatte dann währenddessen schon angefangen, meine Green Card zu beantragen. Ich hatte so lange gewartet, auch wegen des Visums und des Hin- und Herreisens und wegen meinem Namen habe ich halt immer so ein bisschen Probleme gehabt. Ich habe noch nicht, ich habe meinen alten Namen deswegen behalten. Mhm. Und habe halt dann irgendwann mal gedacht, so jetzt läuft mein Pass bald auf, jetzt ändern wir den Namen und wenn ich dann den neuen Pass habe, dann beantrage ich meine Green Card. So. Und das ging auch alles gut und deswegen habe ich seit 23 wohne ich eigentlich mehr da, weil ich halt nicht mehr dieses Hin- und Herreisen habe. Mhm. Das ist also. Und jetzt dieses Jahr kann ich schon meine Staatsbürgerschaft beantragen, weil ich dann 3 Jahre schon die Green Card habe und mit einem Amerikaner verheiratet bin, dann hätte ich das alles gar nicht mehr mit diesem, man kann mir die Green Card vielleicht wieder aberkennen oder so, oder ich muss mich benehmen oder ich darf nicht auf Demonstrationen oder so, man weiß es ja nicht.
Im Hinterkopf?
Ein bisschen schon, ja. Ein bisschen schon.
Also. Und wie was ist, macht der Gedanke mit dir, dass du US-Amerikanerin bist?
Also nicht viel. Also ich würde ja meine deutsche Staatsbürgerschaft behalten. Es geht in erster Linie darum, dass die mich nicht ausschließen können. Also das macht's. Also weil ich halt zur Corona-Zeit halt auch nicht hin konnte, weil ich mich halt nicht habe impfen lassen in der Zeit, wo wir rüberreisen wollten, war das halt, mein Mann konnte, aber ich konnte nicht. Und das war halt irgendwie was, das möchte ich nicht, dass das nochmal passiert. Er ist natürlich dann bei mir geblieben, aber das war irgendwie ein komisches Gefühl. Wenn irgendwas in der Richtung mal passieren könnte, muss ja nicht impfen sein, kann ja irgendwas anderes sein. Und wenn ich halt die Staatsbürgerschaft habe, dann können die mich halt so nicht mehr ausschließen, sage ich jetzt mal so einfach. Und deswegen, ich habe dann mein Haus mittlerweile ja auch Familie irgendwie. Mein Mann hat zwei Töchter und wir haben jetzt von einer Tochter zwei Enkel und so. Und das ist halt irgendwie...
Krass, wie fühlt sich das an?
Ja, total seltsam. Weil ich bin ja also...
Weil du bist ja noch gar nicht so alt wie eine Oma. Das ist schon mal das
Erste. Nee, aber ich bin halt ja Grandma jetzt. Grandma. Und eine Dreijährige und eine Sechsjährige. Und ja, bin ich halt relativ schnell reingewachsen. Gehe ich total drin auf. Weil ich habe ja eigentlich mit Kindern nie was so richtig am Hut gehabt. Wollte, ja, nicht unbedingt Kinder haben, aber als ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich, ach komm, mit dem, der vor 10 Jahren, das war schon ein bisschen zu alt, aber ja, er war aber leider sterilisiert und weil er halt eigentlich hat die Familienplanung abgeschlossen war, schlussendlich auch vollkommen in Ordnung. Ich habe eine Bekannte, die mit in dem Alter ein Kind bekommen hat, auf Kauai auch, eine Tschechin, die ausgewandert ist. Und die sagte, das war halt so anstrengend. In dem Alter hat man halt, eigentlich das schon hinter sich. Irgendwie. Und dann ist man anders orientiert. Dann will man sich ja nochmal überdenken und Familienplanung ja nicht abschließen. Und auf einmal waren da diese Zwerge und ich habe so diesen natürlichen Instinkt entwickelt, dass ich irgendwie auch früher so Kinder, was machst du mit denen? Oder wie beruhigst du jetzt, sage ich mal, ein schreiendes Kind? Nee. Und das ist jetzt total natürlich, witzigerweise. Also ich kann da total natürlich mit umgehen und ist auch total bereichernd. Ne? Bin immer beseelt, total erschöpft natürlich, wenn die jetzt auch mal schon mal bei uns schlafen. Aber
denk immer dran, die Eltern, die brauchen es.
Ja, das weiß ich. Das merke ich dann immer so. Mein Gott, wenn ich jetzt immer die Kinder um mich hätte, ist vielleicht auch nochmal anders, dass die hängen dann auch sehr an mir und dann ist wahrscheinlich zu Hause anders. Aber es ist trotzdem super anstrengend.
Ja, ist es.
Da fühlt sich echt wie eine Oma, wenn die dann weg sind. Ja, also es ist auf jeden Fall, ja, also sowas, ne? Ich möchte nicht ausgeschlossen. Also das Gefühl haben, die können mich irgendwie aus irgendwelchen Gründen, was nicht ausgeschlossen ist, dass das passiert, aus irgendwelchen politischen Gründen. Das möchte ich halt nicht. Deswegen werde ich das auf jeden Fall dieses Jahr machen.
Okay. Und wir kommen langsam auch zum Ende und ich habe noch so viele Fragen. Aber eine zum Beispiel, wie ist es, wenn man immer das Meer vor der Nase hat? Langweilt es einen dann irgendwann?
Nee. Also ich habe auch irgendwann mal, als ich nach Homberg gezogen bin, habe ich eine wunderschöne Wohnung gehabt, eine Maisonette-Wohnung direkt am Rhein. Und ich konnte, wenn ich im Bett lag, konnte ich auf den Rhein gucken. Und habe damals gedacht, das ist unfassbar, was das für einen Unterschied macht, hier am Rhein zu wohnen. Das Wasser, das erdet mich. Und deswegen, das war, also gar keine Langeweile.
Hört ihr in eurem Haus das Meeresrauschen?
Weil wir große Wellen haben, hört man das sehr, sehr oft. Ja, das ist halt immer so ein Grundrauschen. Gerade Nacht dann auch. Weil tagsüber hört man mehr so Umgebung. Aber nachts hört man schon das Rauschen oder morgens. Und in Kroatien ist es halt auch so, dass wir da aufs Meer gucken können. Das ist halt auch, zwar in der zweiten Reihe, aber wir sind in so einer Bucht an so einem Hang. Also eigentlich habe ich dann irgendwann mal immer alles, also immer Wasser gesehen und es stand mir nie bis zum Hals. Genau. Also es war auf jeden Fall etwas, was ich merke, dass es mir gut tut. Ja,
das finde ich auch. Deswegen weiß ich auch. Ich weiß noch nicht wie, aber Wasser wird noch mal eine andere Rolle in meinem Leben spielen.
Und,
ich hoffe nicht, weil ich irgendwo ertrinke.
Genau. Und es ist halt auch etwas, was, wie soll ich sagen, rein jetzt so vom Körper her, oder dass wir halt aus Wasser bestehen und dass halt Wasser Informationsspeicher ist, dass Wasser Energie leitet. Also das ist halt einfach, es ist nicht von ungefähr, dass wir halt auch uns zum Wasser hingezogen fühlen, weil der Körper halt einfach energetisch auch das Wasser irgendwie braucht. Also das ist so belebend und gerade in Verbindung mit Sonne auch. Ne? Es ist so, da schließt sich so der Kreis auch wieder mit Natur, das Wasser ist halt einfach so das Wasser des Lebens oder irgendwie, ja, ich glaube schon, dass das was mit einem macht, wenn man regelmäßig ins Wasser geht.
Ja, deswegen.
Recharge.
Genau, wir haben jetzt so einen kleinen Mini-Pool im Garten.
Ja.
Das ist natürlich nicht das Gleiche, aber trotzdem macht es was, wenn ich da einfach manchmal nur reingehe oder auch, ich kann auch am Wasser sitzen, du kannst mich am Wasser absetzen und kannst mich Stunden später wieder abholen, also einfach nur vielleicht, weil es dunkel wird oder so, aber ich würde da nicht weg wollen, ich kann die ganze Zeit da drauf gucken und bin ja neulich alleine auch ans Meer geflogen, weil wir jetzt so lange nicht waren und ich brauchte das und das hilft mir dann eine Zeit lang, um so
auf den Horizont
stehen. Ja, oder so. Stundenlang. Mhm. Das ist wirklich total faszinierend. Und jetzt noch die letzte Frage. Hast du das Gefühl, inwiefern, ja, das ist immer eine, warte mal, ich will es anders formulieren. Es ist ja nicht, du bist ja kein anderer Mensch geworden. Und du wirst es auch nicht bereut haben.
Manche aber, sagen, ich hätte mich verändert.
Ja,
natürlich. Ja, ja, ja.
Also, in welcher Hinsicht?
Weil ich halt, vielleicht auch nicht mehr so kompromissbereit bin, dass ich halt meine eigene Frau stehe und sage und halt mich verändert habe und mache, was ich meine, Gutes, also andere Sachen mache als dieses Konforme, also Unkonformität ist halt dann irgendwie auch nicht gern gesehen und habe halt auch in der Zeit, also außer den Leuten, die gesagt haben, sowieso, die ist ja verrückt oder so, die macht komische Sachen, habe ich ja auch mich so dann verändert, indem ich halt, mich anders verhalten habe. Ich bin halt weggegangen. Das ist für viele Leute schon eine Veränderung gewesen. Mhm. Ob ich dann auch noch irgendwie politisch vielleicht anders denke oder medizinisch anders denke, das kommt dann nur so noch obendrauf als Schüppchen. Mhm. Oder auch so einfach dieses, ich habe das Gefühl, dass mein Mann mich so ein bisschen, der hat mich nicht beeinflusst, aber der hat mir so eine Stabilität gegeben, so da war jemand, der mich auffängt, mit dem ich ein neues Leben anfange und ich muss hier nicht funktionieren, so mehr so in der Richtung. Mhm. Und ich denke, in einer gewissen Weise verändert, dass ich halt mehr zu mir selber stehe und das verändert sich noch mal mehr, wenn man halt in die Menopause kommt, weil dann wird man auch noch mal, glaube ich, ist man nicht mehr so kompromissbereit. Ich will nicht sagen kompromisslos, aber man achtet mehr auf sich. Mhm. Aber die Leute, also meine engsten Freunde, die halt immer noch mir treu sind, für die habe ich mich jetzt nicht verändert in dem Sinne, dass ich jetzt anders bin, eher so zum Positiven. Mhm. So, also das schon. Aber ich bin immer noch die Nats. Mhm. Mit mir kann man immer noch genauso reden und mit mir kann man immer noch Unsinn machen. Aber ich habe mich dann irgendwie zum Positiven verändert. Ich bin wieder glücklich oder ich bin glücklicher. Mhm. Und zum Teil natürlich genießen die auch so, ich sag jetzt mal, so auch meine Erfahrung vielleicht oder wenn sie selber mal in irgendeiner Lage sind, wie hast du das denn gemacht?
Genau, das wäre jetzt, ich hatte zwar schon gerade gesagt, war die letzte Frage, aber das würde ich auch noch gerne eben mitnehmen, wenn Frauen und ich meine viele, die jetzt hier zuhören, sind auch in dem Alter, ne, auch so 40, manche auch noch Ende 30, aber 40 aufwärts, auch das Thema Perimenopause und so weiter und die stellen sich dann auch viele Fragen, was würdest du denen jetzt so mitgeben aus deiner Erfahrung?
Mit den Wechseljahren?
Ja, nee, mit dem, wenn sie so das Gefühl haben, also wie kannst du sie motivieren, dass sie ihren Weg gehen und welche Sorgen kannst du ihnen vielleicht auch nehmen?
Ja, das ist schwierig, weil es kommt ja immer auch darauf an, wie resilient du grundsätzlich bist. Also ob du was jetzt auch gerade so in der Corona-Zeit, wo man halt wo man viel mit Ängsten auch gearbeitet hat oder wo viele Leute auch ängstlicher wurden, ist das immer schwierig, so sich Sachen zu wagen. Ne? Also das widerspricht dem manchmal. Ich hatte ja auch nie richtig Netz und doppelten Boden jetzt, weil natürlich habe ich finanziell konnte ich immer auf den Füßen landen, aber ich habe halt Leute verloren, Sachen hinter mir gelassen und habe halt immer, es findet sich immer ein Weg. So, das war so immer mein Gedanke. Ich habe halt nie Angst gehabt, was zu verlieren, was unersetzlich wäre, weil das Unersetzlichste, was ich verloren habe, war meine Mama und ihre Mutter. Mhm. Und dann, okay, jetzt mein Papa natürlich auch, aber da kann eigentlich nichts mehr kommen, was mich schockt, so. Deswegen habe ich gesagt, es kann nichts kommen, was mich so verstört, dass ich nicht weiter komme. So, und das war so, aber das ist sehr persönlich dann, dann muss man auch da, glaube ich, eine gewisse Resilienz haben. Deswegen kann ich so schlecht, ich habe immer so das Gefühl, es ist immer lieber, dass ich lieber immer weitergehen, anstatt so in alten Mustern zu bleiben. Ja. So, das eigentlich. Also wenn nur so mehr Mut wagen in dem Sinne. Ne?
Ja, definitiv.
Und nicht immer die gleichen Sachen machen, obwohl die einem nicht gut tun. Ne? Das ist immer dieses, das Verrückteste, ich glaube Einstein oder sowas, das Verrückteste ist, immer wieder das Gleiche zu machen und zu erwarten, dass sich was ändert. So. Mhm. Irgendwie, man muss halt auch sich verändern. Und das ist so, gibt's auch ein ganz schönes Bild, ein Schmetterling sitzt mit einer Raupe zusammen und die Raupe sagt, du hast dich verändert. Und dann sagt der Schmetterling, ja, aber das ist ja das, was wir müssen. Also wir müssen uns verändern, damit es halt irgendwie weitergeht, damit es halt schöner wird. So, und das habe ich immer so vor Augen. Ich bin jetzt, ich will nicht sagen, ich bin Schmetterling, aber diese Veränderung gehört halt zum Leben dazu, glaube ich einfach. Und dass man sich was Neues dann irgendwie was wagt. Und da gehört halt auch die Menopause irgendwie zu. Oder halt auch Familie, die man, wenn man so aus seiner, ne, mit den Kindern, dass man da halt irgendwie, wenn die groß genug ist, dann hat man, ja, im besten Fall macht man das mit seinem Partner natürlich, dass man halt einfach sagt, so jetzt achte ich ein bisschen mehr auf mich und vielleicht mache ich wieder verrückte Sachen irgendwie. Mhm. Dass man, aber ich glaube schon, dass das viele machen. Also wenn die halt, wenn die Kinder groß genug sind, dass die wieder so sagen, so jetzt gehen wir mal wieder alleine auf Reisen oder.
Das sollte man auch schon vorher machen, definitiv.
Ja.
Sonst ist das vielleicht schon zu spät.
Ja, das stimmt.
Da würde ich sehr für plädieren, weil also manchmal ist es nicht so möglich. Also wir würden es auch gerne sehr viel mehr wollen, aber die haben nur ein Großelternpaar, was zur Verfügung steht.
Ja.
Aber da wollte ich jetzt gar nichts zu sagen. Ich wollte eigentlich sagen nochmal, weil ich das sehr gut finde und dir da total zustimmen würde. Erstmal ist es ja auch so, dass man Resilienz auch sozusagen erlernen kann. Also man kann das ja erweitern. Und was du auch sagst, Mut ist auch so ein wichtiger Punkt und auch, dass man einfach mal einen Schritt geht. Und man kann dann klein anfangen, ne? Und dann einfach mal gucken, ja, aber wo fällt es mir denn auf? Und was ist denn immer wieder, weil es immer wieder kommt, als Thema aufkommt? Wo kann ich denn dann vielleicht mal eine Entscheidung treffen, die vielleicht wirklich in dem Augenblick unangenehm ist? Weil wenn du das einmal gemacht hast, dann auch vielleicht in kleineren Sachen, wie bei dir, dann war es erstmal, du hast dich getrennt von jemandem. Dann bist du das erste Mal alleine irgendwo eingezogen. Mhm. Dann hast du dich für die Reise entschieden. Mhm. Dann kommen ja immer größere Babyschritte.
Ja, genau.
Ja. Auch, oder ne, auch zu sagen, okay, ich gehe aus diesem Job raus. Oder
Und du siehst ja in der Entwicklung immer mehr, es hat nicht wehgetan. Genau. Also natürlich wehgetan im Sinne schon, Trennung ist doof und was aufgeben ist doof. Aber das macht einen, was uns nicht umbringt, macht uns nur härter.
Genau.
Ich habe halt die Angst, also ich habe wirklich gelernt, keine Angst mehr zu haben, weil es hat ja, ich habe dann vielleicht Glück, vielleicht ist es auch wieder was Spirituelles. Ich habe mich dann, dass ich keine Angst habe vor Entscheidungen.
Mhm.
Also vor keiner Entscheidung habe ich richtig Angst gehabt, weil es geht ja immer weiter.
Ja, genau.
Es ist immer weiter gegangen.
Und ich weiß nicht, wie oft denkt man im Leben, boah, hätte ich mal früher das. Und ich meine, ist das auch nur so eine Einstellung? Weil eigentlich, ich kann nichts sagen, von all dem, was mir passiert ist, was ich gemacht habe, was ich bewusst entschieden habe, ist nichts, was ich bereue.
Nichts.
Mhm. Es ist, bestimmt waren Sachen nicht so toll, aber das ist ja auch der Sinn des Lebens, dass man dann da was raus
und mitnimmt. Und das nochmal an einem kurzen Beispiel erkläre ich das auch nochmal. Schlussendlich hat man das alles in seiner eigenen Hand. Ich habe ja gesagt, dass ich zu meiner Zeit, wo ich studiert habe, war ich unglücklich verliebt. Der Mann, On-Off-Beziehung, alles ganz schlimm, fühlte mich total misshandelt im wahrsten Sinne, also emotional. Und habe dann gesagt, warum, ne? Hatte unglaubliche Wut und Hass auf diesen Menschen. Und habe dann in meiner Therapie dann irgendwann mal als Klick gemacht, so, du hast das mit dir machen lassen.
Ja.
Ich dachte, du hast das mit dir machen lassen. Du hast die Macht ihm gegeben.
Mhm.
Und in dem Moment habe ich gedacht, nee. Also, du kannst ja keinen anderen wirklich für irgendwas verantwortlich machen.
Genau.
Weil schlussendlich liegt das in deiner Hand. Und dann dachte ich, wow. Das hat die Wut genommen. Nicht, dass ich das gut fand, aber man kann nicht auch immer andere Leute für Sachen verantwortlich machen. Du hast die meisten Sachen in deiner eigenen Hand und du gehst dann raus aus der Situation oder eben nicht. Mhm. Und ich glaube, damit wächst man dann auch, solange man irgendwie weitergeht, genau. Mhm. Und dann halt auch einfach sagt, so, ich gehe raus aus einer Situation oder ich lasse irgendwas nicht mehr mit mir machen. Natürlich sind da manchmal Finanzen auch mit, irgendwie in einem Job oder so. Kann man vielleicht nicht einfach kündigen oder so.
Kann man nicht, aber manchmal braucht ein Gedanke auch, um zu reifen. Also ich habe ja jetzt schon mehrere Varianten davon.
Ja, genau, stimmt.
Einmal war ich sehr schnell damit, weil es so klar war, jetzt habe ich eine Familie, da hat es ein bisschen länger gedauert, aber trotzdem war das ja schon die ganze Zeit in mir, weil ich hatte ja auch diesen Moment, so wie du, das hast du jetzt gesagt, wo hattest du das, war das die Osterinseln oder noch woanders, wo du auch dieses Gefühl jetzt ist irgendwas mit mir passiert. So hatte ich das ja in Südafrika. Ja. Ich kam wieder. Ja, genau, du kamst von deiner Reise und dachtest ja, okay, aber irgendwie.
Und das war dann ja in meiner.
Da ist noch was.
Und habe ich das Gefühl, wenn jemand so in sich eine Entscheidung trifft und hinter seiner Entscheidung steht, dass das dann irgendwie gefördert wird, sage ich jetzt mal. Es geht dann halt auch. Sobald man, also so wie man...
Was man erntet, das sät. Was man sät, das erntet man dann.
So, ja.
Genau. Also wie
Ursache, Wirkung. Genau, also diese Sachen, dass man ist halt auch, ach mein Gott, wie hieß das denn nochmal? Ist auch was von Carl Gustav Jung, irgendwie sowas, dass man halt eine Sache... Also quasi, man denkt was, man fühlt was, man spürt was und dann wird das so Realität. Aber ich habe leider diesen Satz vergessen, so viele Sätze, dass das halt auch einfach so dann gespiegelt wird. Mhm. Und dann passiert das halt auch in dem Sinne, ist jetzt im übertragenen Sinne.
Ja, aber ist ein bisschen wie Manifestation auch.
Genau, ne?
Ist ein bisschen, das wird auch manchmal vielleicht ein bisschen falsch interpretiert oder gelehrt auch, aber da geht es ja auch darum, sich das schon mal vorzustellen, in Gedanken, sich reinzuspinnen, als wenn das die Realität wäre. Und irgendwie kommt es dann.
Ja, genau.
Und also ja, sind schon Sachen zu mir gekommen.
Und das wird man sich manchmal nicht
sagen. Nee, genau.
Es ist halt und genauso andersrum. Also wenn man sich immer die negativen Sachen halt irgendwie vor Augen hält und das kann passieren und das kann passieren und ich mache das nicht, dass das dann auch wieder bestätigt wird.
Ja.
Also so wie im Außen, so im Inneren.
Genau.
So ist das. So wie im Inneren, so im Außen. Das ist das halt.
Und es geht nur von so nach außen, es geht nicht andersrum. Du kannst es nur in dir selber, da geht's los und dann zeigt sich die Wirkung im Außen.
Genau.
Ja.
Was für ein Schlusswort.
Schön. Ja, danke, dass du mich dran erinnerst.
Nein,
wir haben ja auch schon vorher so viel gesprochen. Wir haben uns Sorgen gemacht, dass wir nicht genug zu erzählen haben. Also, wir können ja noch weiterreden. Es war mir eine Freude, Nats. Es war so schön, das zu hören. Und
vielen Dank für deine Fragen und dann für dein mich wieder erinnern lassen.
Ja.
Das war wirklich sehr, sehr schön.
Das fand ich auch. Und jetzt wünsche ich dir eine richtig gute Zeit noch in Deutschland. Und wie lange bist du jetzt hier? Wann geht's zurück?
Ich bin noch zwischendurch einen Monat in Kroatien, natürlich, in meinem Tara nenne ich es immer, wie von Winde verweht, meine Homebase, und fahre Anfang Oktober dann wieder rüber.
Genau. Okay.
Also dann,
Es dann warm da?
Ja. Es ist immer warm eigentlich, genau. Es ist jetzt ein heißer im Sommer, aber es ist sonst immer warm.
Okay, sehr schön. Ja, dann wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit. Schön, dass du hier warst und liebe Grüße dann nach Hawaii.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Das war sie, die allerneueste Folge im Pariser Salon. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr einen Like da lasst und wenn ihr mich auf den anderen Kanälen unterstützt. Das hilft dabei, dass der Podcast sichtbarer wird. Ich weiß, es ist manchmal so eine nervige Angelegenheit, aber wenn euch das gefällt, was ich hier mache und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann ist das auf jeden Fall sehr hilfreich und ich danke euch sehr dafür. Und jetzt wünsche ich euch, egal, ob ihr in den Tag startet, in die Nacht geht, alles Liebe und bis bald.